Hallo und herzlich willkommen zu Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Heute haben wir zwei besondere Gäste da, vielleicht nochmal kurz zu mir, ich war jetzt ein paar Folgen nicht da. Ich bin wieder da, Amelie, ihr kennt mich, aber vielleicht mal unsere Gäste, stellt euch doch mal vor. Wer seid ihr, was macht ihr, warum habe ich euch heute eingeladen?
Hallo, mein Name ist Jonas, ich studiere Politikwissenschaft an der Universität Rostock im Master Area Studies und ich war dieses Semester, war letztes Semester im Ausland in den USA und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, was da so vorgefallen ist oder was wir da erlebt haben und was so passiert ist.
Hi, ich bin Helen, ich studiere auch hier an der Uni Rostock Politikwissenschaft im Master und ich war auch mit in den USA. Wir waren in Nebraska Kearney und darum soll es jetzt, glaube ich, ein bisschen gehen.
Genau, und ihr wart zusammen da? Vielleicht erstmal so die erste Frage, die erste Sache, wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, ein Auslandssemester oder ein Auslandssemester zu machen und warum ausgerechnet in den USA?
Also es ist ein Pflicht-Auslandssemester bei uns im Master. Das heißt, warum ein Auslandssemester war vor allem eine Sache von, das war so vorgeschrieben im Studiengang, das war Teil des Modulplans. Und warum die USA? Also für mich persönlich, ich fand die USA schon immer spannend. Ich wollte da eigentlich schon immer hin, ich wollte da schon immer länger mal leben und das war auf jeden Fall so die perfekte Möglichkeit, das auch mal zu machen.
Ja, und für mich war es eigentlich so ein bisschen der Punkt, ich wollte auch mal so am College studieren, auch mal sehen, was so halt über dem Teich passiert, was die Leute da für Ansichten politisch haben, was sie vielleicht auch für Ansätze haben und wie sie halt auch ein bisschen, naja, sag ich mal, leben. Und auch natürlich der sportliche Aspekt bei mir fand ich sehr interessant, Football begeistert, ich bin sehr interessiert an dem College-Sport und so gewesen, deswegen... War schon eine einfache Entscheidung dann.
Also ich finde auch die Entscheidung USA sehr interessant, weil ich war ja auch im Master und hatte auch das mit dem Auslandssemester. Und bei mir haben das alle irgendwie innerhalb Europas gemacht. Bei mir ist keiner irgendwie weiter weg. Aber ihr habt es einmal komplett auf euch genommen. Hattet ihr denn vorher schon Auslandserfahrungen oder war das jetzt so euer erster längerer Aufenthalt im Ausland?
Also bei mir war es der erste längere Aufenthalt im Ausland, also länger als einen Monat war ich, glaube ich, noch nie im Ausland. So ein Punkt, den du vorher meintest gerade, dass es bei dir im Master nicht so viele Leute im weiteren Ausland waren. Bei uns waren sehr viele Leute sehr weit weg. Also wir hatten Leute, die waren in Indonesien, wir hatten Leute, die waren in den USA, wir hatten Lateinamerika sehr viele, in Argentinien.
Bei mir war alles innerhalb Europa, aber bei mir war das auch zu Corona-Zeiten.
Ah, gut.
Ja. Vielleicht deswegen.
Ja, so, das war jetzt auf jeden Fall auch für mich das erste Mal, dass ich so länger im Ausland war. Aber es war auch nicht das erste Mal USA. Also ich war schon 2016 einmal da. Das heißt, so ein ganz bisschen...
Wo warst du da 2016?
In New York. Ja. Richtig touristisch, okay. Schön.
Und wann habt ihr angefangen, das Ganze so zu planen? Also wann, was würdet ihr so als Tipp geben? Habt ihr früh genug angefangen? Würdet ihr sagen, ihr wart früh genug da? Einer grinst hier schon. ja, und was war so die größte Herausforderung dabei? Also jetzt bei der Planung nur an sich, vorab.
Ja, also das mit der Planung, das hat wirklich extrem früh angefangen. Das hat eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo der Master angefangen hat, mussten wir das auch planen. Also im Oktober ein Jahr vorher.
Oh, ist das aber schon...
Beziehungsweise eigentlich, ja, fast noch früher mussten wir schon sagen, wo wir hinwollen, weil wir uns dann quasi bei der Uni Rostock erstmal bewerben mussten, dass wir halt über die Uni Rostock ins Ausland gehen wollen, übers International House. Das hat alles ziemlich lang gedauert. Da gab es dann Auswahlgespräche und so, musste man Bewerbung einreichen. Und als das dann durch war, das war, glaube ich, im Januar oder Februar oder so, haben wir dann Kontakt mit der Uni aufgenommen, beziehungsweise die auch mit uns. Wir haben uns alles abgesprochen, dann haben wir da... Naja, uns da auch nochmal beworben, vorgestellt, Unterlagen hingeschickt. Das war auf jeden Fall alles vor allem ein bürokratischer Aufwand. Und ich glaube, das Anstrengendste war dann das Visum. Also, weil das ja genau in die Zeit gefallen ist, wo die Visa-Prozesse ausgesetzt wurden weltweit für die USA.
Ich glaube, ihr seid auch da geflogen in dem Zeitraum. Da war auch ein Rostocker Mädchen in den Nachrichten, die da irgendwie nicht einreisen durfte auch. Ne? Das war so ungefähr, hat sich ein bisschen überschnitten mit eurer Zeit, oder?
Genau.
Genau, es waren die zwei Rostocker Mädchen, die nicht mehr die ausreisen mussten, die, ich glaube, dass die in Ausreisehaft genommen wurden, weil sie irgendwie gelogen hatten bei ihrem Interview. Aber ja, das war, ich erinnere mich da auch an die Meldung. Also bei uns war es dann so, dadurch, dass wir dann diese Visa, es gab ja dann sozusagen ein Visa-Verbot fast schon, also man hat keine Termine mehr bekommen für das Interview in der Botschaft. Und dann hatten wir halt so ein bisschen schon Panik, weil es war dann zwei Monate, bevor wir eigentlich, sag ich mal, los wollten. Und dann haben wir aber glücklicherweise immer wieder diese Seite jeden Tag aktualisiert, jeden Tag immer mal zu verschiedenen Uhrzeiten reingeguckt und hatten dann irgendwann ein Interview bei der Botschaft in Berlin. Und das ging dann auch relativ fix. Also du hattest dann halt das Interview, das haben die auch sehr allgemeine Fragen nur gestellt, sind nicht sehr spezifisch darauf eingegangen, haben einfach nur gefragt, ja, was wollen sie in den USA machen, studieren, ah ja, sehr gut. Und dann hat man dann seinen Pass da abgegeben mit den ganzen Unterlagen. Und ungefähr 2 Wochen später hat man dann halt per Post die Nachricht bekommen, ob man angenommen wurde oder ob man abgelehnt wurde. Und ja.
Das hört sich für mich ein bisschen nervenaufreibend an, weil ich denke mir so, okay, ich will ins Ausland. Ich plane das irgendwie schon ein Jahr vorher und 2 Monate vorher steht irgendwie noch nichts fest. Wie war das so für euch? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Also dachtet ihr kurzzeitig so, es fällt jetzt alles ins Wasser?
Ja,
also ihr bleibt in Rostock?
Ja, den Gedankengang hatten wir auf jeden Fall auch schon. Wir waren auch im engeren Gespräch mit unseren Dozenten und hatten schon Ausweichpläne sonst gemacht. Es war dann wirklich sehr nervenaufreibend. Und wir hatten dann auch schon so zwischenzeitlich gedacht, okay, dann fahren wir halt nicht in die USA. Aber dadurch, dass wir dann den Interviewtermin bekommen hatten und dann doch alles relativ schnell dann ablief, waren wir dann wieder positiver gestimmt, hatten dann danach auch die Flüge gebucht. Und dann war eigentlich auch schon so gut wie alles erledigt. Also der wichtigste Termin war wirklich eigentlich der in der Botschaft. Und der war halt so rausgezögert.
Ja, aber also was ich dazu sagen muss, du hattest ja deinen Termin ein kleines bisschen früher als ich. Das heißt, bei mir hat es...
Ihr hattet den gar nicht zusammen?
Nee, es war quasi unmöglich, zusammen Termine zu bekommen. Es war, wenn einer mal frei war, das war schon der heilige Gral. Weil ja, es sich über 2-3 Monate gefühlt angestaut hatte an Leuten, die da auch hinwollen. Das heißt, sobald da ein Termin frei geworden ist, der war sofort weg.
Aber das war ja auch nicht hier in Rostock. Also ihr musstet ja dann richtig dahin fahren. Ne? Das muss man ja auch erstmal irgendwie planen. Ja. Mit Uni, Arbeit und so weiter.
Genau. Und das heißt, du hattest deinen Pass mit dem Visum drin und so. Also wir mussten ja die Pässe weggeben. Also die waren dann erstmal weg. Bis man die wiederbekommen hat. Ich glaube, ich habe meinen Pass mit dem Visum drin 3 Wochen vor Abreise bekommen.
Oh.
Und bis zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ob da ein Visum drin sein wird.
So. Das hast du erst erfahren, als du den wiederbekommen hast.
Genau.
So Überraschung, Surprise. Ja.
Also eigentlich habe ich gehört, soll das wohl online dann auch immer stehen. Aber weil die so einen großen Andrang hatten, haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Ihr seht das halt, wenn der Pass da ist.
Wie viele Nerven habt ihr in der Zeit verloren?
Ja.
Sehr viel.
Ja, also ich habe eine Prüfung geschoben in dem Zeitraum, weil ich gesagt habe, auf gar keinen Fall mache ich jetzt hier noch irgendwas Ernsthaftes.
Ich glaube auch, meine Gedanken hätten sich nur darum gedreht, nur noch darum. Meine ganze Lebenswelt wäre nur noch so, kriege ich jetzt das, kriege ich das nicht, scheiße, wann kommt das? Okay, also ihr habt zwar früh angefangen, aber wir hören so ein bisschen raus, da spielt auch immer so ein bisschen die Bürokratie mit rein, ob ihr da Glück habt, vielleicht auch für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, dass ihr euch darauf einstellt, das kann auch ein bisschen stressiger werden. Wie habt ihr das denn mit der Wohnung zum Beispiel auch geregelt oder auch mit Finanzen? Ihr habt ja hier eine Wohnung, die habt ihr ja immer noch, oder nicht?
Ja. Genau. Ja, also ich meine, wir wohnen zusammen und wir haben das Glück, dass wir, ich sag mal, eine verhältnismäßig niedrige Miete zahlen. Und deswegen haben wir unsere Wohnung quasi einfach so beibehalten. Also wir haben die jetzt nicht untervermietet oder so. Aber wir kennen viele bei uns im Freundeskreis, die dann auch im Master weg waren. Die haben das dann untervermietet. Nee, und also über Finanzen kann ich sagen, waren wir beide sehr lucky, sag ich mal, dass wir Familien haben, die uns da unterstützen konnten. Und daraus kam eben das meiste und halt eigene Ersparnisse. Ne?
Und wir hatten natürlich dann auch Stipendien beantragt. Die Uni hat ein Mobilitätsstipendium, wo wir uns beide für beworben haben. Das haben wir auch beide bekommen. Ich glaube, das waren am Ende so 1.400 Euro, die sie noch zugesteuert haben für Flüge und für den Aufenthalt. Die Wohnung hatten wir erst überlegt, ob wir sie untervermieten. Haben dann aber gesagt, aufgrund des, sag ich mal, verhältnismäßig geringen Zeitraums von nur 4 bis 5 Monaten, haben wir dann gesagt, okay, wir lassen die Wohnung so, wie es ist. Dass die Wohnung am Ende noch ein bisschen stressiger wurde, das ist anderen Ursachen geschuldet, weil wir
leider... Oh, da kommt noch mal was dann.
Ja, wir hatten leider einen Wasserrohrbruch.
Oh nein!
Das war in der 2. Woche oder so, da mussten sich unsere Eltern auf jeden Fall um sehr viel Kram kümmern, während wir nicht da waren, aber es war sehr lustig.
Ich kann es verstehen, weil ich habe seit Anfang des Jahres einen kleinen Wasserschaden bei mir in der Wohnung, der von der Wohnung über mir kommt. Und das ist, wir haben jetzt Anfang April, das ist immer noch nicht geklärt. Also ich hatte jetzt kurz die Maler da, die müssen noch ein paar Mal kommen. Ich war aber hier vor Ort, so, meine Wohnung ist vom Büro nicht so weit weg, aber ihr wart da ja auf einem ganz anderen Kontinent. Also
wir waren sozusagen die Leute, die es verursacht haben. Und
ihr habt es verursacht.
Also es ist halt bei uns in der Küche sozusagen ein Rohr geplatzt.
Ach, Kacke.
Also von der hin zur Mischbatterie und dann ist es halt einmal durchgelaufen. Kannst du nichts machen. Auf jeden Fall haben wir dann die 2 Stipendien auch beantragt. Helen hatte sich noch ein Frauenstipendium bei der Frauenstiftung. Was?
Genau, also ich hatte noch ein Stipendium, wofür ich von der Uni Rostock vorgeschlagen wurde. Das ist in Hamburg vom Deutsch-Amerikanischen Frauenclub. Das ist nicht konkret vom Frauenclub gewesen, das Stipendium, aber da gab es eine Person, die eben viel Geld gespendet hat und über dieses Merriam-Stipendium schicken sie eben Leute in die USA. Also es ist zwar der Frauenclub, aber sie ist nicht nur auf Frauen bezogen da. Ich weiß, der andere Stipendiat, mit dem ich zusammen da war für die Auswahlgespräche, das war auch ein Mann. Also genau, und da habe ich dann auch nochmal ein bisschen was über 1.000 Euro dazu bekommen.
Ja. Wie war das so mit der Uni? Also warum habt ihr euch für die Uni schlussendlich entschieden? Wie war das mit der Kurswahl? Wie war das mit der Anerkennung der Credits? Ja, ich höre schon auch.
Also warum es quasi am Ende Carnegie geworden ist, ist ganz einfach die Entscheidung gewesen, da mussten wir keine Studiengebühren zahlen. Also okay. Da hat die Uni Rostock so einen, weiß ich nicht, Hochschulvertrag mit der Uni gehabt.
Zu Partneruniversitäten?
Genau. Okay. So, weil ich sag mal, der Fakt, dass wir keine Studiengebühren zahlen mussten, hat uns pro Kopf ungefähr 20.000 Euro oder Dollar erspart. Und ich sag mal, das nimmt man gerne.
Ja.
Weil so viel Geld liegt dann doch nicht rum. Und genau, also die Uni hatte zu dem Zeitpunkt drei Partneruniversitäten in den USA. Und das war eben eine davon, oder zwei.
Wisst ihr, wo die anderen sind?
Ja. Es war auf jeden Fall einmal die Brown University in New York. Dann die University of Washington in Seattle, nee, of Oregon in Washington State. Dann Georgia University in Athens und es gab noch eine vierte, aber ich komme gerade nicht drauf. Und dann halt Kearney in Nebraska. Das Ding ist, Kearney und Rostock haben schon eine längere Tradition an so Partnerschaft, weil hier aus dem Grundschullehramt sehr viele Leute dahin gehen, um da an der amerikanischen Grundschule ihr Auslandssemester zu machen. Gerade für Englisch ist das irgendwie eine Anforderung. Dadurch haben die sehr viel an der Elementary School in Kearney unterrichtet und dadurch ist das ein sehr, sehr großes Ding. Also die Uni Rostock schickt so 10 bis 20 Leute durchschnittlich pro Jahr nach Kearney.
Habe ich noch nie vorher irgendwie mitbekommen und ich war so viele Jahre an der Uni Rostock.
Ja, also das Grundschullehramt hat da irgendwie die Anforderung, dass man im Englischstudium halt mindestens ein halbes Jahr oder so mal im Ausland unterrichtet oder irgendwie eine gewisse Zeit und dann ist Kearney für die meisten Leute so in den USA halt so ein Anlaufpunkt. Wir hatten auch einen Freund im engeren Bekanntenkreis, der das auch gemacht hat ein Jahr zuvor und der uns da auch noch so ein bisschen attestiert hat und Tipps gegeben hat. Also für uns war der ausschlaggebende Punkt am Ende für Kearney, es ist eine kleinere, verhältnismäßige Uni, es ist eine D2-Uni. Das heißt, es ist jetzt nicht wie zum Beispiel in den größten Unis wie in Alabama oder in Georgia, wo es halt wirklich fast 100.000 Studierende sind. Das sind jetzt wirklich, das waren jetzt 8.000 Studierende. Kearney ist eine kleine Regionalstadt in der Mitte der USA.
Also auch weniger als in Rostock, ne? Wir haben ja fast 13.000 Studenten.
Richtig, absolut. Und Nebraska ist halt genau in der Mitte gelegen gehabt. Wir haben halt von da aus gesagt, okay, das ist halt ein ganz guter Punkt, um auch mal den mittleren Westen der USA kennenzulernen. Ich war davor immer nur an der Ostküste, Helen in New York. Und von da aus haben wir dann gesagt, okay, wir gucken danach nochmal auf die fachlichen Spezialisierungen. Und das große Problem, wenn man so nach Georgia oder so nach Oregon guckt, ist halt eine sehr, sehr große Uni. Aber da bist du halt auch nur einer von, sag ich mal, 1.000 Krümeln. Und wenn du dann halt wirklich nach Kearney kommst, da hatten wir ein verhältnismäßig kleines Institut von der Politikwissenschaft. Und da konnten sich die Leute auch wirklich per Du. Du konntest wirklich sehr engen Kontakt mit deinen Dozenten auch halten. Also so ein bisschen ähnlich wie hier.
Wie hier auch, ja.
Genau. Und das war für uns sehr, 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 sehr gut. Wir hatten uns auch vorher noch ein paar Rezensionen auch durchgelesen. Ich hatte kurz Kontakt aufgenommen mit denen schon mal vor Ort und da wirkten die auch alle sehr, sehr, sehr freundlich und haben dann gesagt, okay, ey, findest du fürs Masterstudium so ein Auslandssemester in Nebraska, genau in der Mitte der USA? Das klingt eigentlich sehr, 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 sehr schön.
Ja, und also der zweite Teil von deiner Frage war ja, wie das dann da vor Ort lief, so mit Kursen und so.
Mhm.
Das war tatsächlich auch sehr spannend, weil die man hat relativ wenig Zeit gehabt, sich da einzuwählen in Sachen, also weil die ja nochmal ein ganz anderes Kurssystem haben.
Es ist so kompliziert, ich fand schon immer hier in die Kurse einschreiben total lästig, obwohl es eigentlich für Politikwissenschaften total einfach gemacht ist, aber ja, es hat mich trotzdem immer genervt.
Na, es ist halt ein anderes System, aber ähnlich anstrengend, das irgendwie zu durchschauen so. Und es ist halt erstmal erstmal reinzukommen in einem neuen Land, in einer neuen Umgebung, wo du eh keine Ahnung hast, wie läuft hier was genau.
Ja.
Das war ja anstrengend, aber das haben wir dann vor allem in quasi Unterhaltung mit dem Institut zusammen gemacht, weil da vor Ort gibt's nur einen Bachelor für Politikwissenschaft und ich sag mal, den haben wir ja nun schon.
Mhm.
Und dementsprechend haben wir da relativ freie Wahl gehabt, uns einfach irgendwo mit reinzusetzen in Sachen und die Dozierenden waren da auch total offen. Also die haben sich total gefreut, wenn wir in deren Kursen drin saßen.
Aber schön.
Das war total die liebe Atmosphäre, ja. Und für unser Visum mussten wir 12 Credit Points belegen, damit wir quasi als Studenten in der USA gelten. Und ein Kurs hat immer 3 Credit Points gehabt. Das heißt, wir haben in irgendeiner Art und Weise 4 Kurse belegen müssen. Und genau das haben wir dann auch gemacht.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, wenn ihr sagt, dass die da auch so ein bisschen kleiner sind und auch so ein bisschen herzlicher, also dass man auch vielleicht die Professoren auch kennt. Das ist ja hier genauso, das kennt man ja irgendwie von der Uni Rostock genauso, beziehungsweise bei unserem Institut, Ich kann mich noch daran erinnern, jetzt, ich bin schon 5, 6 Jahre aus der Uni raus und ich habe letztes Jahr einem Dozenten von mir damals eine E-Mail geschrieben, weil ich ihn für eine Veranstaltung gerne als Referenten haben wollte. Er konnte zeitlich leider nicht, aber er wusste noch, wer ich bin.
Ja.
5, 6 Jahre später. Ich war dann so, okay, ich hoffe, ich bin in guter Erinnerung geblieben. Da kam keine Antwort mehr. Aber ich denke, ich bin in guter Erinnerung geblieben. Gehe ich aber von aus.
Bestimmt.
So, kommen wir aber mal zu dem Abschied. Also, wie fiel euch der Abschied jetzt von Freunden, Familie? Ihr seid ja auch so ein bisschen aus eurer Komfortzone raus. Wie war das so für euch? Vielleicht ein Spoiler vorweg, ich war ja bei der Abschiedsparty dabei. Die war feuchtfröhlich.
Genau, also ich fand, also ich könnte gar nicht sagen, was schwerer war, also der Abschied von Freunden oder von Familie, das war beides ja sehr, also man ist halt so richtig, es hat sich so richtig aufgefühlt wie so, wir brechen auf in ein Abenteuer und wir werden aber hoffentlich wiederkommen, bitte, bitte.
Das hoffentlich finde ich gut.
So war immer irgendwie die Stimmung, aber insgesamt war das eigentlich total positiv alles, also alle waren so, oh Mensch, ihr werdet so viel erleben. Ihr müsst unbedingt schreiben, erzählen, meldet euch so.
Ihr hattet ja auch so eine WhatsApp-Gruppe. Genau. Da habt ihr ja ganz viel immer reingeschrieben, was ihr so erlebt habt und auch der Flug und hier und da. Genau. Das fand ich immer sehr interessant.
Ja, das war auch wirklich extrem praktisch, weil wir natürlich, also gerade Familie wollte ja mal wissen, ne, was habt ihr heute gemacht, wie waren die Flüge und so. Und dann hab ich mir halt gedacht, so, naja, ehe wir jetzt jedem 5-mal die gleiche Nachricht schicken, machen wir einfach eine Gruppe auf, wo alle rein können, die es irgendwie interessiert.
Ja.
Und ja, da haben wir dann immer einfach reingesendet, was gerade so los ist. Ja.
Die Eichhörnchen, die sind auf jeden Fall, da kommen wir bestimmt nochmal zu.
Ja, also ich muss sagen, für mich hat es sich ein bisschen härter angefühlt, von der Familie wegzugehen. Also gerade so meine Mutter und meine Oma waren sehr, 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 sehr traurig.
Aber wohnt deine Familie auch in Rostock?
Ja, ja.
Ja, also du siehst sie dadurch schon wesentlich öfter.
Ich sehe sie schon sehr regelmäßig. Und dann hat sich es auch natürlich auch so bei Freunden, so einige waren so, ja, pass auf dich auf, mäßig. Und andere waren so, ja, ich hoffe, dass ihr kommt wieder heil nach Hause. Aber wir hatten wirklich, also es war sehr traurig auch ein bisschen, aber wir hatten auch irgendwie so ein gutes Gefühl, so, ey, wir erleben jetzt hier was Neues. Und dann, wenn wir wieder da sind, haben wir auch ganz viel zu erzählen und dann freuen wir uns auch wieder. Einer von unseren, oder mein bester Freund hat uns auch noch besucht in den USA. Das war auch noch sehr, sehr schön. Und dadurch, wir haben auch mit denen auch sehr Kontakt gehalten. Also wir haben auch telefoniert mit denen und ganz viele Nachrichten geschrieben. Also es war zwar schwer, sag ich mal, den Moment zu machen, wo man dann wirklich los, oder wirklich so gemerkt hat, okay, wir fahren jetzt wirklich gleich los. Aber es war auch dann so umso schöner, als wir wieder da waren, so kurz vor Weihnachten. Und deswegen.
Hattet ihr Heimweh zwischendurch?
Also ich hatte so die ersten 3 Wochen wirklich sehr, sehr wenig Heimweh, weil einfach sehr, sehr viel anstand. Es sind sehr, sehr viele Sachen passiert und man hat sich so in Organisationen reingearbeitet. Man hat sich so mit dem Anfang des Studiums und so orientiert und so. Aber ich hatte so zwischendrin so eine Phase, so nach 2, 3 Monaten, wo ich so war, okay, jetzt können wir eigentlich auch sagen, ey.
Reicht. Ich fahre jetzt wieder zurück.
Ich würde jetzt auch hier nach Hause fahren. Und dann war es einmal, bin ich sehr, sehr krank geworden am Ende, so einen Monat vor Abreise. Und da war ich auch so, okay, ich möchte jetzt hier gar nicht, eigentlich würde ich jetzt am liebsten schon wieder nach Hause fahren, damit ich wieder zu Hause gesund werde.
Ja.
Aber ja, das war so da war uns der Punkt bei mir.
Ja, also ich muss auch sagen, ich würde es gar nicht so direkt als Heimweh bezeichnen, aber einfach so die ganzen Gewohnheiten wieder zurückzubekommen. Das habe ich echt doll vermisst, dass man da wieder zurückkommt.
Aber ihr hattet ja auch euch beide. Hat euch das geholfen so ein bisschen?
Auf jeden Fall.
Ja, okay. Und wenn ihr euch jetzt so ein bisschen zurückerinnert, ihr seid ins Flugzeug gestiegen, angekommen, ausgestiegen. Wie war der erste Eindruck?
Also der erste Eindruck, als wir da gelandet sind, war natürlich erstmal eine komplette Reizüberflutung, weil einem auf einmal so richtig bewusst geworden ist, so wir können jetzt hier erstmal gar nicht mehr zurück. Ja, also das ist, also nicht nur auf der Ebene, wir sind auf einem anderen Kontinent, es sind erstmal alle Leute, mit denen man sonst, die man sonst so anruft, wenn irgendwas ist oder so, die sind wirklich dolle weit weg.
Ja.
Es ging auch darum, also unsere Stipendien hingen auch daran, dass wir nicht früher wieder abhauen.
Ach so.
Das hätten wir sonst eine ganze Menge Geld wieder zurückzahlen müssen, was natürlich im Zweifelsfall auch gegangen wäre. Aber das war natürlich auch so ein Grund, dass man sagt, es geht jetzt hier unter einem halben Jahr, geht's nicht wieder zurück.
Ja.
Und dann, wir sind mitten in der Nacht abends gelandet. In Kearney und da ist so ein bisschen das passiert, was wir im Vorfeld erahnt hatten. Und zwar, wir sind wirklich in quasi leere Zimmer gekommen. Also da stand ein Bett mit einer Matratze.
Das habe ich noch gesehen, das habt ihr in die Gruppe. Und da dachte ich mir auch so, ach du Kacke, wirklich, ihr habt so einen stundenlangen Flug. Da habe ich richtig mitgefühlt mit euch. Ihr hattet so einen stundenlangen Flug Und dann kommt die an und da war wirklich gar nichts.
Nichts. Also zu dem Zeitpunkt waren wir irgendwie seit 36 Stunden, 48 Stunden, wir haben es auch irgendwann mit der Zeitverschiebung und so, waren wir wach, weil also ja, je länger man unterwegs war, desto mehr Adrenalin war ja dann irgendwie auch drin.
Aber irgendwann wird man auch umso müder dann wieder, wenn die Müdigkeit dann einsetzt, dann genau, aber so richtig halt.
Ne? Genau, und ja, wie gesagt, wir hatten dann nur eine Matratze, also auf einmal, und zwar halt mitten in der Nacht, man konnte da jetzt auch niemanden fragen oder so.
Einfach und auf die Matratze legen, mit einer Jacke zudecken.
Ja, genau.
Ja, wirklich?
Ja.
Nein.
Ja, und
wie bei Freunden, wenn man einschläft, hast du mal eine Decke, hier, nimm das Kissen, das große.
Genau, ja, also wir hatten ja nichts, so quasi. Und bei Jonas war noch der Vorteil, sein Mitbewohner war noch nicht da, der ist erst ein paar Tage später gekommen, also er hatte das Zimmer für sich alleine. In meinem Zimmer war schon meine Mitbewohnerin da und die war überhaupt nicht informiert, dass ich komme.
Und mal ganz davon abgesehen, dass sie nicht informiert war, dass du kommst, die hat dir auch irgendwie nichts abgegeben dann für die erste Nacht, oder?
Nee, also die war über ein anderes Programm da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wo sie kam, aber die konnte Frankreich. Sie konnte kein Wort Englisch sprechen. Oh. Und mein Französisch ist auf jeden Fall nicht gut genug, um mich so zu unterhalten. Also ich kann vielleicht, weiß ich nicht, ein Schokocroissant bestellen irgendwo, aber das war's dann auch schon.
Das hört's bei mir auch auf. Ein bisschen flirten kann ich, das war's, so die wichtigen Sachen.
Ja.
Und fluchen natürlich auch.
Genau, und wie gesagt, die ja wurde dann mitten in der Nacht aufgeweckt mit der Ansage, hier, du kriegst jetzt übrigens eine Mitbewohnerin. Und dann stand ich da halt komplett zerschossen gefühlt drin, nach so 36 Stunden Flug. Und ja.
Okay.
Das war dann diese Situation.
Das war so schon der erste Kulturschock, gleich am Anfang.
Ja, also dann hat man halt, man wurde abgeholt mit so einem Studentenshuttle. Also es wird auch sehr viel da von Studenten, also von der, es ist zwar eine übergeordnete Organisation, die das dann da irgendwie alles auf dem Campus macht, aber es sind auch sehr viele Studenten halt, die das so mitarbeiten und die das so dann am Ende eigentlich so verwalten, sage ich mal. Und dann kommt man in diese leeren Zimmer da, in diesem Studentenwohnheim. Also das kann man schon vergleichen wie bei uns mit einem Wohnheim. Und dann ist da erstmal nichts und dann haben wir da halt wirklich uns erstmal hingelegt und gesagt, okay, wir sind jetzt 36 Stunden unterwegs gewesen, lass uns erstmal schlafen. So, und dann haben wir 6-7 Stunden geschlafen und dann nächsten Morgen gab es direkt so einen Trip zu Walmart, also zu dieser großen Supermarktkette, und dann wurde da erstmal eingekauft. Also wirklich Bettzeug, Bettbezug, Lampen, Kleiderbügel, halt so, als wenn man so ein halbes Leben erstmal wieder aufbaut, was du an Einrichtungszeug erstmal so brauchst. Und dann, also Essen haben wir uns gleich gesagt, kaufen wir jetzt nicht so viel ein. Es gab da halt eine große Mensa, so ein bisschen wie bei uns. Die Mensa war natürlich gesponsert von Sodexo, also den Essenslieferanten, den man auch aus Deutschland kennt, bei so Schulen und so. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen angefangen, uns einzuleben auf dem Campus. Wir haben eine Campus-Tour bekommen. Die ersten Tage war es dann direkt gleich so, okay, hier haben wir so ein Einführungsprogramm für alle Leute, die jetzt neu angekommen sind. Könnt so ein bisschen euch den ganzen Campus angucken. Es wurden Dozenten vorgestellt für Politikwissenschaft, für verschiedene Sachen. Was uns direkt aufgefallen ist, Carney hat scheinbar, also ist ein Partnerprogramm auch mit sehr vielen japanischen und koreanischen Unis. Also es waren sehr, sehr viele Leute, gerade aus dem asiatischen Raum auch da. Und das war auch irgendwie sehr erfrischend, weil man hatte das Gefühl, man ist jetzt gar nicht mehr so in diesem eurozentrischen Raum, sondern man hat eine ganz, ganz andere Kultursphäre und es ist auch ganz, ganz andere Umfeld, in dem man sich befindet. Fand ich super interessant, auch so mit denen ins Gespräch zu kommen. Die konnten zum Glück auch alle sehr, sehr gut Englisch und dann hat auch so ganz andere Sachen zu erfahren. Wie war für euch der Flug und so? Und die hatten auch ganz andere Erwartungen und ganz andere Sachen an das Auslandssemester. Einige von denen sind auch einfach da geblieben, um da wirklich 4 Jahre zu studieren. Also
oh, das finde ich aber auch toll.
Bei den Amerikanern ist das Semester, also der Bachelor ja so 4 Jahre. Und es ist wohl nicht ungewöhnlich, dass Leute aus Korea oder Japan gerne einfach in den USA 4 Jahre voll durchstudieren. Und dann in Japan oder in ihrer Heimat dann den Master machen.
Aber dann bist du auch erstmal 4 Jahre weg. Ne?
Bist du erstmal 4 Jahre weg und ich fand das auch wirklich super interessant, die waren halt alles so, ja, ich habe das so in den Film gesehen und so. Und das ist so, fand ich so super interessant, wie die einfach so sagen, ja, okay, nur weil ich von Hollywood oder so diese Filme so gesehen habe, habe ich jetzt erstmal Lust, 4 Jahre lang in den USA zu leben.
War es wie im Film?
Teilweise, würde ich sagen. Okay. Aber vielleicht kann Helen dazu noch was sagen.
Na, also, was ich sagen muss, was auf jeden Fall wie in jedem Film war so dieses ganze Sorority- und Fraternity-Ding.
Die Partys?
Hat die Partys gar nicht mal so.
Die stelle ich mir so vor, als würde das total eskalieren, so Project X-mäßig.
Ja, also ich an größeren Unis habe ich davon viel gehört, dass alle immer erzählt haben, oh mein Gott, an der größeren Uni in der nächsten Stadt, da ist das immer passiert. Aber nee, das war nicht so das Ding in Kearney, aber so diese Einführungsrituale in die Sorority und so, das war auf jeden Fall immer genau so. Also, was man da gehört hat, was man machen musste, um in eine Schwesternschaft reinzukommen, das war wilde. So.
Also der erste Eindruck oder der erste Moment war erstmal so, scheiße, ich habe irgendwie kein Bett, ich habe gar nichts. Aber ansonsten würdet ihr sagen, wurdet ihr da eher herzlicher aufgenommen oder herzlich aufgenommen?
Ich würde schon sagen, dass wir sehr herzlich aufgenommen wurden. Also es waren Leute auch da, die einem gleich gesagt haben, ey, wir sind jetzt die Anspruchspersonen für euch, die einen sozusagen auch so halb abgeholt haben. Da wurde uns natürlich auch gleich, oder mir zumindest, ein Herr oder ein Mann zugeteilt, der auch aus Deutschland kam. Das war wieder sehr, sehr lustig. Einfach direkt als Ansprechperson jemanden gehabt, der aus Stuttgart kam. Das war irgendwie ein bisschen surreal, dass man so erstmal gefühlt 36 Stunden unterwegs war und das Erste, der einem zugeteilt wird, war einer aus Deutschland. Aber es war auch sehr.
Freust dich jetzt, bist in den USA, willst dein Englisch aufbessern und dann.
Und dann redest du nur Deutsch.
Ja.
Nein, so schlimm war es zum Glück nicht. Aber ich würde schon sagen, dass die alle sehr, sehr herzlich waren. Die hatten, also es ist ja so, die amerikanische Freundlichkeit ist ja nochmal ein bisschen anders als unsere
Ja,
Freundlichkeit.
also ich denke immer, die sind halt super freundlich, aber es ist halt fake.
Richtig, absolut. Das würde ich sofort unterschreiben. Man muss ganz doll unterscheiden zwischen dem, wenn die dich fragen, hey, how are you? Ob die es einfach nur als Begrüßung meinen und einfach so als, hey, wir sehen uns zwischendurch mal,
Ich
oder
glaube, ich
ob.
könnte damit nicht umgehen. Wenn mich dann einer fragt, hey, how are you? Und dann wäre ich gleich so, ich bin ja so ein Oversharing-Typ. Würde ich gleich meine ganze Lebensgeschichte. Ja, gestern das und das und
Ja,
das. Und
ja,
die
ja.
meinen das aber nur so Smalltalk-mäßig und gehen schon eigentlich wieder weiter.
Genau, das ist, am Anfang war das bei mir genauso. Ich habe auch immer versucht, mit denen allen ins Gespräch zu kommen und so, ey, ja, genau das und das. Und dann habe ich so gemerkt, Alter, okay, wir treffen uns hier eigentlich gerade nur kurz so. Wir wollen jetzt hier nicht tief ins Gespräch kommen. Aber auch ansonsten sind sie so, es gibt Leute, die sind wirklich, die hast du dann auch irgendwann lieb gewonnen über die Zeit, die so versucht haben, so wirklich, da hast du dann gemerkt, die freuen sich, wenn sie sich mit dir unterhalten und die hast du auch irgendwie lieb gewonnen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind einfach nur so sehr oberflächlich geblieben. Und natürlich auch Leute politisch von einem ganz anderen Spektrum, die halt wirklich einfach nur gegen jegliche Art von Leuten waren, die halt so von außen kamen. Also es waren dann wirklich so die typischen Mager-Anhänger.
Oh.
Die haben man sich auch getroffen. Ich weiß nicht, ob Helena noch was zum Ergänzen hat.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch am Anfang richtig Probleme damit umzugehen mit diesem ganzen Hey, how are you? Und so. Also ich bin eher in die andere Richtung gegangen als Jonas. Also ich bin nicht so gewesen, dass ich dann sonst was erzählt habe, sondern da ist richtig die Norddeutsche rausgekommen. Das war richtig so, was hat dich das so interessiert? So, hä? So, ich kenne dich doch gar nicht. Das war immer eher so
Ja.
das Problem, aber ja, damit hat man sich dann auch irgendwann abgefunden und gerade dann so, weiß ich nicht, ab Monat 2, 3 hat man die Leute halt auch so gegrüßt und da hat man sich dann auch manchmal nur so von außen beobachtet, wenn man irgendwie über den Flur gegangen ist und dann sind einem, weiß ich nicht, 5 Leute entgegengekommen und hat man halt 5-mal, hey, how are you? Hey, how are you?
Ich mach mal das so bei
Oh.
jedem Fremden,
Ja.
dass man wirklich so, hey, how are you sagt.
Ja.
So, hier sagt man ja nicht mal hi. Also,
Nee.
hier geht man einfach aneinander vorbei. In der Uni, stellt man vor, ich hätte in der Uni Rostock jeden gegrüßt.
Ja, Gottes Willen. Nee, ja,
Nee.
das ist da total. Da jeder wird gegrüßt
Ich
und
habe ja
auch.
nicht mal die Leute aus meinem Studiengang gegrüßt, wenn ich mit denen nichts
Ne.
zu tun hatte.
Nee, und also da war es teilweise so, ich wurde teilweise angesprochen von Leuten so, hey, ich habe dich neulich auf dem Campus gesehen, du hast gar nicht Hallo gesagt. Und ich dachte
Echt?
mir halt so, sag mal, ich habe riesengroße Kopfhörer auf, die sind Noise Cancelling, da läuft sehr laute Musik drauf. Ich habe dich nicht gehört. So, und die Leute waren so, ach so, ja, ich dachte irgendwie, weiß ich nicht, du hast ein Problem mit mir. Ich so, nee, ich
Was?
bin nur deutsch.
Ich bin nur deutsch, finde ich, aber gut, hast du es auch genauso gesagt.
Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und irgendwann haben die das auch alle verstanden. So, wenn die Deutschen nicht die freundlichsten Grüßer waren. Das, ja.
Okay, also da merken wir schon so einen deutlichen Unterschied, Amerika, Deutschland. Das hat jetzt nichts mit der Uni direkt zu tun. Ich glaube, ne, das ist ja allgemein so. Aber was würdet ihr sagen, wie unterscheidet sich der Uni-Alltag da von der europäischen Hochschulpolitik oder vom europäischen Hochschulsystem und Alltag?
Also, ich glaube, gerade gegen Ende haben wir sehr doll festgestellt, dass quasi alles so ein Level weiter drunter ist. Also ich sag mal, das, was die im Bachelor machen, war, was wir im Abi gemacht haben. Das, was ich so von anderen gehört habe, was die im Master gemacht haben, klingen wie die Sachen, die man hier im Bachelor macht. Und gerade als wir so erzählt haben, wie umfangreich, sag jetzt mal in Anführungszeichen, unsere Masterarbeit sein soll, da haben uns Dozenten angeguckt und gesagt, oh, das war der Umfang von meinem Doktor. Und
Echt?
da haben wir die auch angeguckt, waren so, wie jetzt?
Ja, ich werde jetzt ab in die USA. Ich mache da meinen
Ja.
Doktortitel. Ich will schon immer einen Doktor haben.
Den kann man sich aber hier nicht anerkennen lassen,
Ach so,
genau aus
nee.
diesen Gründen.
Dann will
Oder
ich den nicht.
zumindest nicht alle. Ich weiß nicht, vielleicht manche schon, aber.
Muss ich hier doch
Ja.
kaufen. Erschwindeln.
Genau, und ich sag mal so, also sie haben, das hieß auch alles nicht Seminare und Vorlesungen oder so, sondern es waren immer Classes. Und genauso war es auch aufgebaut. Es war wirklich viel eher wie in der Schule. Also es gab immer mal so kleinere Aufgaben und ja, man war auch die ganze Zeit, hatte man das Gefühl, die Leute vorne eigentlich Lehrer nennen zu müssen und
Oh.
nicht Dozenten oder so. Weil das war eigentlich eher so ein Lehrer-Schüler-Ding.
Und so der Alltag jetzt, also wenn wir uns den Alltag hier vorstellen, den Uni-Alltag, du hast so, ja, vielleicht mal ein Seminar am Tag, kannst du irgendwie noch entscheiden, gehst du hin, gehst du nicht hin, wenn du jetzt nicht unbedingt, wenn das nicht unbedingt eine Pflichtveranstaltung ist. Hast auch nicht jeden Tag zur selben Zeit, dann, weiß ich nicht, gehst du mal in die Mensa oder fährst im Sommer lieber an den Strand. Oh, abends gehst du noch ein Bier trinken. Wenn das Bier zu viel war, dann weiß man nicht, ob man nächsten Tag in die Uni geht.
Also es ist in der Uni da, es ist halt alles strukturiert. Also du wirst halt wirklich auf dem Campus oder generell in dem Unisystem, du wirst einfach, hast das Gefühl, du wirst beobachtet und du wirst an die Hand genommen. Also es ist wirklich für Leute, die direkt aus der Highschool kommen, die müssen da erstmal abgeholt werden. Wir hatten ja auch sehr viel Kontakt mit so 18-, 19-Jährigen und da merkst du auch wirklich, die brauchen das. Also wenn die nicht an die Hand genommen werden würden, dann würden die wahrscheinlich so ein bisschen wie bei uns, wenn du, also ich muss sagen, ich fand das erste Semester in der Uni in Deutschland ganz anstrengend, weil ich das Gefühl habe, mich hat keiner abgeholt. So direkt nach der Schule.
Ich fand's super witzig. Ich war einfach da und habe alles mitgenommen.
Ja, ja, also ich habe dann immer so diese Veranstaltung gehabt, aber ich hatte das Gefühl, es war dann irgendwie auch irgendwie unwichtig, ob du da bist oder nicht. Und da wird direkt so ein Ding rausgemacht, wenn du nicht da bist. Also die wollen wirklich, dass du da bist. Und das Ding ist halt, diese Classes sind auch wirklich durch so Quizzes und sowas aufgebaut, dass du halt wirklich auch dranbleiben musst. Also du hast wirklich, du musst dich eigentlich pro Woche für jedes Seminar eigentlich so mindestens 4-5 Stunden hinsetzen, um da vorbereitet zu sein, wenn du das möchtest. Das musst du natürlich in Deutschland auch, wenn du es.
Aber 4-5 Stunden für jedes Seminar in der Woche.
Ist schon ambitioniert.
Also finde ich auch. Also das habe ich hier an der Uni hier nicht gebraucht.
Ich habe es an der Uni hier auch nicht gebraucht, aber es gibt ja Leute, die machen das oder naja, brauchen es. Und das hast du hier in den USA halt viel drastischer gehabt. Da hast du Leute gehabt, die sich wirklich auch sehr doll hinsetzen mussten und sehr diesen Übergang, also der Übergang war flüssiger, aber auf eine Art und Weise auch wieder nicht, weil irgendwie. Es war halt kein größerer Schritt für uns, aber für die Leute da, mit denen man sich unterhalten hat, war das wirklich ein großer Schritt zwischen Highschool und College. Also so vom Anforderungslevel. Und gerade auch so, was du bei den Dozenten gemerkt hast, die haben halt, also bei uns im Seminar werden ja sehr viele Fragen auch so zwischendurch gestellt. Die Leute versuchen hier in der Uni in Deutschland mit dir ins Gespräch zu kommen oder es sind auch Gruppenarbeiten und so.
Habe ich immer gehasst in der Uni.
Also ich war jetzt auch kein großer Fan von Gruppenarbeiten, aber hier haben die Leute halt wirklich auch Fragen gestellt. Und in den USA, es ist halt wirklich einfach wie so eine klassische Vorlesung in Deutschland. Also der Dozent fragt wenig und der Dozent erzählt einfach. Und am Ende sagt er dann einfach, ja, bis nächste Woche müssen sie das und das einmal ausgearbeitet haben und sich das und das nochmal angeguckt haben. Dann machen wir dazu irgendwann mal vielleicht ein Midterm, also mal eine Zwischenprüfung und irgendwann eine Endprüfung und dann ist das Seminar auch durch. Und auch viele Seminare sind auch gar nicht in die Tiefe gegangen. Also das ist ganz, ganz oberflächlich. Das fühlt sich wirklich an wie, du hast in der Oberstufe hier eine Klasse. Du sitzt hier in der 12. Klasse und guckst dir mal an, was du jetzt in Geografie machst, so hat sich bei einigen Klassen wirklich Classes angefühlt.
Hattet ihr denn immer dieselben Leute auch in diesen Classes drin?
Ja, ja, ja.
Weil hier hast du ja manchmal so ein Seminar, hast du das, dann hast du da die Wirtschaftsleute drin gehabt oder die Lehramtsleute noch, beim nächsten Seminar das. Nächstes Semester war es wieder ganz anders.
Also wir hatten vor allem schon immer Politikwissenschaftler, also so Poli-Sci-Leute da immer mit drin sitzen. Aber in den USA musst du quasi irgendwas in die Richtung studiert haben, wenn du später auf eine Law School möchtest. Das heißt, die meisten hatten die Ambition, danach weiter auf ein anderes College zu gehen und da dann quasi Jura zu studieren. Das hat man immer schon vielen angemerkt, aber es war nicht so durchmischt mit noch hier ein paar Wirtschaftler und da vielleicht ein paar Lehrämtler oder so. Das überhaupt nicht. Aber was ich sagen muss, was ich ganz krass anders fand in den Seminaren oder in den Classes selbst war, dass man teilweise einfach nur so ein Buch gelesen hat. Also es war dann halt, man hatte mal so zweimal die Woche, teilweise dreimal die Woche eine Class. Halt immer, weiß ich nicht, Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag und Donnerstag. Und dann hieß es halt so, ja, und jetzt in der ersten Stunde, bis dahin habt ihr das erste Kapitel zu lesen. Und bis zur zweiten Stunde habt ihr das zweite Kapitel zu lesen. Und dann hast du einfach quasi so alle zusammen ein Buch gelesen.
Hatte ich aber auch mal ein Seminar im sechsten Semester, in dem fünften Semester hier Politik, da haben wir auch ein Buch gelesen, habe ich nicht verstanden, das Buch.
Aber da war das halt das Einzige, was man gemacht hat, in jedem Seminar.
Oh nee,
und das, es war überhaupt nicht so, wir schauen uns jetzt mal verschiedene Quellen zu einem Thema an oder so.
So wie man es hier halt kennt.
Genau, ne? Sondern es war immer nur so, nee, wieso, es reicht doch, wenn wir uns den einen Autor angucken, der so semi-wissenschaftlich über ein Thema geschrieben hat und naja.
Okay, jetzt, was mich brennend interessiert, das soziale Leben. Du hast schon mal angesprochen, diese Sororities und so. Ich möchte wissen, wie war es mit den Partys? Wie war es da mit diesem Gemeinschaftsgefühl? Was habt ihr sonst noch außerhalb erlebt? Jetzt mal weg vom Uni-Alltag. Also nichts mit den Classes jetzt, sondern wirklich nur das wahre Leben.
Also ich glaube, so den ersten Berührungspunkt, den wir mit dem ganzen Thema hatten, war, als wir an diesem ersten Tag von Walmart zurückgekommen sind, weil auf einmal war der ganze Campus voll mit ganz vielen Mädels, die ehrlich gesagt alle genau gleich aussehen. Also alle genau die gleichen blonden.
Ich wollte gerade sagen, waren sie blond?
Ja, ja. Blond, mhm. Extensions, die gleichen Wellen irgendwie drin und so, alle genau gleich geschminkt. Und du hattest so 4 oder 5 verschiedene Arten von Klamotten, die alle getragen haben.
Und die Hälfte hieß Ashley.
ja, Ashley, Brittany, Ellie, Kyra. Kyra. So, das war ganz viel. Und die, also wir sind da, Chelsea, war auch immer viele Chelseas. Und die sind alle über den Campus gelaufen in so Schlangen, weil das war Initiation.
Wie in so Schlangen?
Na, die sind so mit einem Meter Abstand alle voneinander. Und dann hattest du halt eine Schlange, da hatten alle Mädchen so süße, ich sag mal, pinke Kleidchen, so Sommerkleidchen an, mit allen genau den gleichen High Heels. Und dann gab es eine andere Schlange, da hatten die alle grün an, das gleiche quasi grüne Kleidchen von Shein oder so, was sie sich alle bestellt haben dafür. Und das waren dann die Farben von den Sororities. Und die sind dann in einem Schneckentempo, ganz langsam, im Gleichschritt auf die Häuser, wo die Sororities drin sind, zugegangen.
Das war ihr Catwalk.
Nee, es war ja ganz langsam, wirklich in Zeitlupe. Und dann, manche haben was geklatscht, manche nicht. Und ganz vorne lief immer eine, die diese, die Buchstaben hochgehalten hat. Also, keine Ahnung, Gamma Phi Gamma oder so. Und da sind wir halt so mit dem Auto dran vorbeigefahren, mit dem wir von Walmart wieder abgeholt wurden. Und da haben wir so aus dem Fenster geguckt und dachten echt so, krass, was ist denn das für ein Kult?
Ja, also, ich glaube, ich wäre auch so, was ist das für ein Kult? Das wird mir ein bisschen komisch vorkommen. Könnte ich, glaube ich, im ersten Moment auf jeden Fall gar nichts mit anfangen.
Ja, und also genau so war das auch. Und da, wir hatten auch zwei Mädels bei uns auf dem Flur im Wohnheim, die da auch quasi dran teilgenommen haben, die da rein wollten. Und die haben natürlich einiges erzählt. Und also, da sind halt Sachen auch gemacht worden, ne? Da denkst du ja auch so, meine Herren. Also,
hau raus.
Ich weiß, im Nachhinein habe ich das gehört von einer Sorority, da war es so, die Mädels haben alle in der ersten Woche einen Goldfisch bekommen, in so einem, genau so, wie man es kennt, in so einem kleinen, runden Goldfischglas. Nein. Also wirklich furchtbar. Und dann haben die auf diesen Goldfisch aufpassen müssen. Und dann irgendwann ein paar Wochen später war Initiation und da mussten die diese Goldfische wieder mitbringen. Und erstens nur noch, wenn deiner wieder noch am Leben war. Und natürlich hat keiner von denen das überlebt.
Keiner?
Nein, aber die haben die einfach nachgekauft, weil es war halt super. Es hat halt $5 gekostet, so einen Fisch zu kaufen. Das ist furchtbar. Und dann mussten die diese Fische mitbringen. Dann haben die alle die Augen verbunden bekommen, mussten die Hand ausstrecken. Und dann haben die eine nasse Mandarine in die Hand gelegt bekommen. Das fühlt sich wohl an wie so ein Goldfisch. Und dann hatten die Aufgabe, wenn du jetzt hier mitmachen möchtest, dann musst du diesen Goldfisch jetzt essen. Und nur die quasi ihren Goldfisch in Anführungszeichen gegessen haben, und die wussten ja nicht, dass es eine Mandarine ist. Die dachten ja, das ist jetzt der Goldfisch. Und dann mussten die den essen. Und nur die, die es gemacht haben, die sind dann Teil von der Schwesternschaft geworden.
Pfui.
Ja, das war so. Und also ich bin kein Teil von der Sorority geworden, unter anderem deswegen, weil ich sowas schon von vornherein mir irgendwie nicht ganz so zugesagt hat. Und die haben super früh angefangen. Also dafür hätten wir auch einfach früher da sein müssen, weil die Mädels waren richtig hinterher. Also da outfit-technisch und so, das wurde, glaube ich, seit April geplant, in welcher Color-Coordination du ankommen musst und so. Das war wild. Bei den Fraternities lief das ganz anders ab.
Ja, warte, Jonas, bevor du was dazu sagst, habe ich noch eine Frage. Vielleicht kannst du die mitbeantworten. Das interessiert mich brennend. Ich habe früher immer Blue Mountain State geguckt. Ich weiß nicht, ob man die Serie kennt, aber wer sie kennt, der weiß Bescheid.
Ja.
Und ich frage mich wirklich, läuft das da so wirklich ab?
Im Footballteam oder in der Fraternity?
Sowohl als auch.
Also im Footballteam habe ich davon gehört, dass es derartige Praktiken der durchaus gibt.
Vielleicht, wer die Serie kennt, der kann jetzt gut lachen. Wer die Serie nicht kennt, ihr müsst sie nicht unbedingt nachschauen.
Den Cookie Race habe ich so nicht mitbekommen oder auch nicht gesehen. Bin ich sehr froh drüber gewesen. In Fraternities ist es tatsächlich auch sehr sektenartig. Also ich bin da durch den anderen Deutschen, der uns da auch so ein bisschen eingeführt hat, auch in eine Fraternity gekommen. Allgemein habe ich auf dem Campus sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich war da auch im Fußballteam von der Uni und so. Und dann hatten drei verschiedene Fraternities auf mich so geboten. Bei den Männern läuft das nämlich so ab.
Wie ist das mit Bieten?
Die haben so eine Karten, das sind so eine Bit-Cards und die bieten auf dich. Und wenn du halt mehrere von diesen Karten hast, kannst du dich für eine von denen entscheiden.
Okay.
Und die haben halt, ich habe drei verschiedene Karten bekommen, von Pi Kappa Alpha, Delta Tau Delta und Sigma Phi Epsilon, glaube ich. Also es sind so, es gibt, glaube ich, 7 Fraternities und 7 Sororities oder so, also auf dem ganzen Campus. Das sind auch so große Organisationen, die es überall in den USA gibt. Also die Organisation, von der ich mich am Ende entschieden hatte, die hat auch wirklich 300.000 Mitglieder in den ganzen USA gehabt. Und die haben überall Stationen und so. Und dieses System von Fraternities und Sororities, muss ich sagen, ist an sich sehr gut, weil damit Leute abgeholt werden direkt von der Highschool. Du hast direkt Leute, die du neu kennenlernst. Klar, was Helen auch immer schön kritisiert hat, finde ich aber auch absolut richtig, du kaufst dir eigentlich neue Freunde. Der Echt? Mitgliedsbeitrag bei diesen Sororities und Fraternities ist extrem hoch.
Das passt zu diesem Fake-Ding, ne, mit der Fake-Freundlichkeit und sowas.
Absolut. Also ich habe einen Rabatt bekommen, weil ich im Uni-Team gespielt habe und ich musste trotzdem $350 bezahlen. Für ein Semester.
Ja.
Und du hast halt dann sozusagen erstmal auf Schlag 60 neue Freunde, die sich alle auch natürlich super doll für dich interessieren.
Ja, Freunde wirklich? Oder?
Naja, also ich habe, würde ich sagen, von den 60 Leuten würde ich 7, 6 wirklich als echte Freunde bezeichnen.
Okay.
Dann hast du noch 20 Bekannte und mit mehr als 30 von denen habe ich mich wahrscheinlich einmal unterhalten.
Mhm.
Und die waren auch nicht interessant, würde ich sagen. So Fraternities sind trotzdem so ein Konzept, was ich an sich sehr lustig fand, weil es einfach, du hast sofort Leute, die um dich rum sind und du hast aber auch so ein bisschen, es ist wie gefühlt wirklich wie in einer Abi-Klasse. Du hast auf einmal Leute um dich herum, die schon ein bisschen weiter sind, Leute, die ein bisschen weiter zurück sind und es wird einfach nur sehr viel Mist gebaut und auch sehr viel Mist geredet. Das ist auch ganz, ganz doll aufgefallen. Was das Sektenartige angeht, ich muss sagen, gerade bei meiner Initiation und gerade bei dem Konzept dahinter ist schon sehr, sehr, also es ist kirchlich angehaucht,
mhm.
Also sehr religiös auch teilweise, sie haben alle so religiöse Aspekte da noch drin und es ist auch wirklich sehr sektenartig, also die werden auch die Augen verbunden, es ist alles dunkel in einem Raum, dann da Kerzenschein, du musst auf irgendwas schwören und so, es ist schon alles ein bisschen sehr spooky gewesen auch.
Ich habe letztens ein Buch gelesen, Bunny heißt das, da geht es auch so am Anfang gerade darum, dass sie da neu am College ist und hier und da dann auch mit Augen verbinden und so sektenmäßig und sowas.
Das ist, ja, es ist wirklich auch so ein bisschen, wie es in so Büchern oder so in Filmen beschrieben wird. Das ist auch wirklich so eine kleine Geheimgesellschaft, die da so halb aufgebaut wird. Du kriegst auch haufenweise Sachen, so ein Buch über die ganze Geschichte von der Fraternity. Du musst da auch Sachen auswendig lernen für so ein Quiz, um da halt Punkte zu kriegen. Es ging auch darum, dass was man füreinander da ist. Also Brüderlichkeit, ganz großes Ding. Und auch Responsibility, dass du auf andere Leute aufpasst. Dass du halt die Leute dazu animierst, das Beste ihrer selbst zu sein. Sie haben ja alle so den Vibe gegeben, ich weiß nicht, ob du da relaten kannst, so Finanzbros.
Oh.
Alle.
Oh, da bin ich raus, da bin ich raus, da bin ich sofort raus, nein.
Ganz lustig, ich war da noch bei so einer Konvent, also ich habe mir das natürlich auch alles, ich dachte mir so, ich bin einmal da in meinem Leben, ich probiere das einfach alles mal durch. Ich habe ja nur die Chance dazu.
Das sind für mich Schnacker.
Richtig, absolut, das ist das perfekte Wort. Wir Norddeutschen oder wir Deutschen bezeichnen das als Schnacker und so sind die alle.
Oh nee.
Die reden ganz viel darüber, was sie so vorhaben, was sie so verwirklichen wollen, was für Träume sie haben.
Ja.
Und dass sie dir auch weiterhelfen können und so. Und dann war ich auch auf der sogenannten Pike University. Die war dann in Kansas City. Da sind wir mit 5 Stunden Autofahrt hingefahren. Und das war wirklich, also Tekis und Taurus-Treffen sind nichts dagegen, sage ich. Das ist wirklich das größte Finanzbro-Treffen, was du sehen kannst.
Das wäre ja mein Albtraum, ne? Ja. Ich kann ja mit solchen Leuten auch gar nicht umgehen, mit so Schnackern und so. Ich liebe so Oversharing-Leute, aber das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn das so Schnacker sind und die dir erzählen, komm, ich helfe dir und wir bauen jetzt ein Business auf und yay.
Es sind wirklich 5, es waren alle Universities, also diese sind ja Chapters, heißen die, also so Stufen von den Leuten aus den ganzen Universitäten im mittleren Westen. Also es war wirklich Kansas, Arkansas, Utah, Idaho und dann halt auch Nebraska. Verschieden von den 3 Unis, also aus Omaha, Kearney und Lincoln. Und du hast wirklich direkt gesehen, das ist einfach oberflächlich, hey, wir sind hier dazu da, um uns selbst zu beweihräuchern und zu sagen, wie geil wir eigentlich alle sind.
Hauen sich mal, kannst du so machen, eine Hand auf die Schulter, die andere kannst dich selbst abklopfen.
Ganz genau, und die haben auch wirklich auch so, und dann waren da auch Leute, die Räder, die da gesprochen haben, alle wirklich tiefster Finanzbro-Shit. Die eine Frau war Mutter und hat da irgendwie erzählt, dass sie jetzt von ihren, weil ihre Söhne und ihr Mann auch in Pi Kappa Alpha, also ich habe mich für die Pi Kappa Alpha Sache entschieden, da drin waren, hat sie jetzt auch den Weg dazu gefunden, dass sie besser werden konnte. Sie ist jeden Tag ihr Bestes selbst, hat darüber eine Rede gehalten.
Oh, ich hasse diese Motivationssprüche. Ja, ja. Jeden Tag ein Stück mehr, jeden Tag werde ich eine bessere Version meiner selbst.
Genau.
Oh.
Und dann hat sie auch immer angefangen, ja, und ich habe so und so habe ich meinen Söhnen geholfen, zu den besten Gentlemen zu werden und zu den besten Leuten, wie sie ihre Träume erwirtschaften können. Und wie
die will ich mal kennenlernen, wenn das Gentlemaner sind.
Also
das kann ich sofort rausfinden.
Das Prinzip bei denen ist halt, es hieß Gentlemen, Scholars, Athletes und also es waren so, das sind so diese Grundsätze, die sie haben. Es ging auch sehr viel um Academics bei denen. Also wenn du halt keinen guten GPA hast, dann bist du da auch wieder relativ schnell rausgeflogen. Also GPA ist ja wie bei uns dann so der Notenschnitt. Interessant ist es halt so direkt umgekehrt. Also 4,0 bei uns ist ja gerade so bestanden.
Mhm.
4,0 bei den Amis ist das Beste. Und wenn du schlechter als 2,0 bist, bist du durchgefallen.
Ah, okay.
Das Ding ist bei Sororities und Fraternities ganz großes Ding. Du musst einen hohen GPA haben, um drin zu bleiben. Pi Kappa Alpha hatte den Schnitt, der angelegt wurde, war 2,8. Wir hatten wirklich Leute, die dafür fast rausgeworfen wurden, weil die halt ihre Academics vernachlässigt haben. Die haben dann 2,3 schlechte Noten bekommen. Es geht wirklich darum, dass du innerhalb dieser Fraternity oder halt dieser Organisation auch repräsentierst, dass du auch gut in der Schule oder gut in der Uni bist und gut einen guten GPA hast.
In Filmen sieht man ja auch immer, dass dann die Professoren auch mal eine Ausnahme machen für genau die Leute.
Habe ich auch gesehen.
Ja.
Gerade so für Sportlerleute wird das auch gemacht. Football-Team habe ich da mehrere Leute gesehen und bei uns in der Fraternity gab es auch einen, der hatte im Wrestling-Team, nee, nicht Wrestling, Basketball-Team gespielt. Und der wurde, weil er halt ein Wochenende eine Auswärtsfahrt hatte und da irgendwie gegen einen College gespielt hat und ein Assignment hatte, das Assignment wurde ihm einfach mal mit einem A direkt gegradet und der musste dafür nichts machen. Also es gibt so Sachen, die in Filmen, die bestätigen sich auch in der Realität. Also es ist ganz, ganz interessant und auch dieser Schnitt, die sind auch alle sehr kompetitiv dann untereinander. Also da geht es dann auch wirklich darum, bei so es gibt ja so Unisport auch bei uns, den haben die sozusagen auch, wo dann so Studenten gegen Studenten spielen, sind die ganz, 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 ganz stark drin. Da wollen die wirklich zeigen, dass sie die geilsten und die allerbesten sind.
Aber ich glaube, kann ich mir auch vorstellen, ist so ein bisschen, wie die auch aufgewachsen sind, ne? So diese Mentalität allgemein da drüben.
Und das war auch wirklich, auch du hast auch direkt gemerkt, so bei diesen GPA-Dingern und so, die haben sich auch alle immer dafür gefeiert, wenn sie dann halt wirklich einen guten GPA hatten und jeder, der einen schlechten GPA hatte, wurde auch schon so ein bisschen ausgegrenzt. Also da hast du auch wirklich gemerkt, das ist so ein Klassensystem, was sie da auch versucht haben aufzuziehen. Natürlich sind die Leute nach außen hin immer, haben sie versucht, dich immer dafür zu rekrutieren für diese Organisationen, gerade für diese griechischen halt Organisationen, diese Chapters und diese ganzen gemeinnützigen Organisationen. Sie machen nämlich auch gemeinnützige Sachen, so Community-Arbeit und so. Aber
ja, Goldfische.
Genau. Wenn du dann einmal in die Fassade geguckt hast, merkst du auch ganz schnell, dass es eigentlich auch einfach nur Leute sind, die sich gerne selber beweihräuchern und dann wirklich Finanzbro-Vibes geben. Fand ich auch wirklich im Nachhinein auch ein bisschen problematisch und ich hatte da aber auch trotzdem meinen Spaß, weil ich mir einfach dachte, ich bin einmal da, ich probiere jetzt einfach mal alles mitzunehmen. Das war wirklich auch highly problematisch.
Na, und was, finde ich, genauso war wie in den Filmen, ist diese Häuser. Also es gab halt auf dem Campus selbst, hatte jede Sorority und jede Fraternity ein eigenes, also es war nicht ein Haus, aber quasi so ein Abteil in einem großen Haus. Und dann gab es aber auch noch quasi wie so WGs außerhalb vom Campus. Das waren halt wirklich sehr alte, runtergerockte Häuser, die auch von außen, wo du dir das angeguckt hast und dachtest so, ja, da müsste wahrscheinlich mal einiges wieder gemacht werden. Und die waren dann halt so direkt um den Campus herum. Und das Haus von, also eins von den Pike-Häusern, in dem wir dann auch ab und zu mal waren außerhalb vom Campus, das war wirklich, das hat jedes Klischee erfüllt. Echt? Was man so sieht. Also, keine Ahnung, da gab's so eine bunte Lichterkette, wo auf die Lichter so dieses leeren Snooze-Boxen draufgehängt. Also wirklich, die sich so durch den ganzen Raum gestellt. Es waren so viele leere Snooze-Boxen. Das war insane. Es war, die eine Wand war komplett tapeziert mit so Bierpappen. Also da gibt's ja Bier nicht in Kästen, wie bei uns zu kaufen, sondern in so Pappboxen. Mhm. Und die haben quasi immer diese Seiten rausgeschnitten, wo ganz großes Logo von dem Bier drauf ist. Und damit haben die eine komplette Wand tapeziert. Die hatten gerade erst angefangen damit, als wir da angekommen. Ja, das war stilvoll. Ja. Super. Die haben gerade damit angefangen gehabt, als wir da angekommen sind. Und ich glaube, nach einem Monat oder zwei waren die dann auch fertig damit. Also war die Wand auch voll. Also riesengroße Kanye West Flagge hing da irgendwo und so. Die hatten auch irgendwie eine Katze, immer mal wieder. Kam ganz random. Also es war so, du bist in dieses Haus
immer reingekommen. Immer wieder eine neue Katze?
Nee, aber die gehörte halt irgendwem, diese Katze. Und manchmal war die da und manchmal dann auch nicht mehr. Und keiner wusste so richtig, was Sache ist mit dieser Katze. Die wurde auch immer mal wieder dann irgendwo bei irgendwem im Zimmer eingesperrt. So von wegen, hey, guck mal, wir haben jetzt die Katze bei dir eingesperrt. Hoffentlich pisst du dir aufs Bett. So, es war wirklich so ganz, ganz schlechter. Ja, sie haben es halt Humor genannt. Und ich weiß noch, also jedes Mal, wenn ich da reingegangen bin, man hatte richtig das Gefühl, so die Wände, die sind recht klebrig, die sind sticky, alles in diesem Haus ist wirklich so.
Willst nichts anfassen.
Nee, auf gar keinen Fall. Es wirklich, also das war.
Ich glaube, das liegt auch ganz doll daran, weil die auch alle ganz viel vapen. Also die haben ja so, bei uns würdest du so eine Bude halt so schön, ein bisschen gelblich, schön Zigarettenrauch, alles schön selbstgedrehte. In den USA ist das ganz anders. Die rauchen alle, nuggeln alle an diesen USB-Sticks rum. Wo du dir halt denkst, boah, nee, also wirklich dieser Geruch nach, wenn du auch wirklich auf einer Party warst, wo 300 Leute waren, dann gehst du einmal unten in den Keller und die ganze Bude riecht nach Tropical Fruit Mix. Ja,
besser als Eikos, riecht nach Pups.
Ja.
Lieber nee. Tropical, wirklich.
Ja, aber du kriegst einfach Kopfschmerzen von diesem Geruch, also es ist wirklich einfach so eklig, weil die auch alle drinnen an diesen Vapes ziehen und es riecht alles nach Erdbeer, Fruit, Minte und schieß mich tot. Also es ist wirklich ganz, ganz anstrengend. Und wenn du auch auf diesen Partys warst, du hast auch ganz, ganz schnell gemerkt, wie die Leute da drauf sind. Also auch, da wird auch einfach so, was das, sag ich mal, deutsche Jugendliche so mit 16, 17 machen die halt erst mit 18, 19 auf dem College.
Das wäre jetzt meine Frage, wie sind die Partys? Sind die wie im Film?
Ja, teilweise schon, teilweise nicht. Also du hast Partys, wo sind teilweise 300 Leute, das ist dann einmal so im Semester, wo es wirklich zwei, drei große Partys gibt, da ist dann wirklich, da ist dann auch die ganze Bude danach in Schutt und Asche gelegt. Da hast du dann auch Bierfässer, da wird Bierpong gespielt, da wird sonst wie geflirtet, da wird getanzt, da wird einfach Katy Perry gebrüllt in irgendeinem Keller.
Wir haben eine Party.
Ja, ist auf jeden Fall schon echt ein Erlebnis, ist auch echt cool. Aber du hast halt auch so Partys, wo dann teilweise auch nur so 30, 40 Leute sind, dann ist es halt eher so ein Rumgesitze. Dann hast du auch wieder Partys, wo 100 Leute sind, da ist es dann aber irgendwann kommt die Polizei, weil es zu laut ist oder weil es außerhalb von irgendwelchen Zeiten ist. Es gibt da irgendwie auch so Absprachen mit der Polizei, dass teilweise einige Partys geduldet sind, einige nicht. An sich dürfen ja Leute erst ab 21 Alkohol trinken. Auf der anderen Seite wird so viel Alkohol da auch illegal irgendwie besorgt und geht über die Theke, das ist auch, die haben auch Fake-Ausweise. Und
ja, aber das hast du ja hier mittlerweile auch.
Genau, also. Genau. Aber die haben es auch wirklich, also auch so teilweise auch so dumm gemacht. Also es hieß dann so, auf dem Campus, der Campus ist ein trockener Campus. Das heißt, wenn du damit Alkohol erwischt wirst oder generell, dann hast du erstmal ein Disziplinarverfahren gegen dich.
Wie, dürfte ich jetzt nicht mal da einfach mal in der Sonne mit meinem Vino sitzen?
Gar nicht.
Und denken, was?
Gar nicht.
Ich bin erwachsen.
Ich weiß,
ich darf auch, das dann
wir,
nicht?
Wir sind auch über 21er gewesen, es interessiert da gar keinen. Du darfst, es ist generell ein trockener Campus. Auch in den Campusgebäuden, auf dem Campus von der UNK, generell bei den meisten Unis scheinbar, darf kein Alkohol fließen.
Okay.
Außerhalb des Campuses interessiert sich die Uni dafür gar nicht. Das so. Ist dann natürlich dann hinter diesen Toren. Meistens die meisten Häuser um den Campus herum gehören dann natürlich auch Studenten. An diesen Häusern gehst du dann sozusagen zu diesen Partyhäusern. Gab in Kearney auch, glaube ich, so 9, 10 Partyhäuser, die so als solche gebrandet wurden. Und das Lustigste war, dass wirklich Leute, die haben dann Alkohol auf ihren Zimmern versteckt. Können sie ja meinetwegen gerne machen, aber dann lass dich halt nicht damit erwischen, denke ich mir halt so.
Ja.
Ja, wir hatten an Halloween 2 Spezialisten aus meinem Fraternity-Chapter, die sich einfach gedacht haben, sie laufen mit einer IKEA-Tasche voll mit Alkohol über den ganzen Campus.
Das ist schon dumm.
Wo, natürlich. Und wurde natürlich von 2 Polizisten angehalten, die Tasche wurde durchsucht. Und dann haben die Jungs, die natürlich nicht 21 waren, den ganzen Alkohol abgeben dürfen, haben ein schönes Minor in Possession bekommen, also ein Alkoholverfahren, weil sie nicht volljährig sind, und durften sich erstmal schön vor Gericht dann verantworten. Oh. Das ging dann auch so weit, dass der eine sogar eine hohe Geldstrafe zahlen musste. Ich glaube, das waren $1,000.
Mhm.
Und also es ist einfach, die haben sich, die Leute da stellen sich teilweise auch ein bisschen blöd an, was so das Feiern angeht. Wenn du da halt feiern gehen musst oder willst und älter als 21 bist, gehen die meisten Leute einfach in Bars. Die gehen nicht mehr auf diese Hauspartys oder auf diese Studentenpartys, weil die Studentenpartys auch sehr, also sehr einspurig sind. Sobald du auf den 5-mal da warst, dann passiert auch nichts Neues mehr.
Okay.
Und dann hast du halt auch wirklich Leute, die sich da immer drüber benehmen, Leute, die halt irgendwo sich übergeben oder Leute, die halt irgendwelche Leute beleidigen. Es gab auch mehrere kleinere Schlägereien. In dem einen Partyhaus hat einfach einer eine Waffe gezogen.
Oha.
Also das ist natürlich wieder das nächste Problem, wenn dann da Leute da rumlaufen, die halt wirklich eine Waffe auch bei sich rumtragen.
Ja, dann mit Alkohol,
dann mit Alkohol halt, ne? Gefährlich.
Habt ihr euch da auch irgendwie manchmal unsicher gefühlt?
Ja.
Ja.
Also wenn du so, gerade wenn du so auf irgendwelchen Partys unterwegs warst und das dann merkst, dass da Leute irgendwie aggressiv wurden oder so, gibt natürlich auch Leute, die halt einfach so gesehen haben, ey, ihr seid Deutsche. Machen dann halt auch so Sachen, die bei uns absolut verfassungsfeindlich sind und brüllen das gerne mal rum. Dann gibt es Leute, die auch aggressiv gegenüber dir werden und so. Da musst du wirklich auch schon teilweise aufpassen. Da war es dann immer ganz gut, dass wir zu zweit unterwegs waren. Kannten wir natürlich auch immer relativ gut auch noch nach Hause gehen. Es war jetzt nicht so weit weg. Du konntest auch noch fußläufig alles erreichen. Aber es war auch teilweise schon so ein bisschen, wo du dir dachtest, okay, wenn wir jetzt hier länger bleiben, könnte hier noch irgendwas passieren oder es ist generell irgendwas passiert.
Also schon so klischee-mäßig, ne? Ich glaube, das hat irgendwie jeder auch mal gehört, auch bestimmt unsere ZuhörerInnen, dass einige dann sagen, wenn sie hören, du kommst aus Deutschland, irgendwie Faxen machen.
Ja, also so Faxen haben wir wirklich sehr häufig, sag ich mal, sehen müssen können. Aber ich muss sagen, insgesamt war eigentlich, wenn man erzählt hat, dass man aus Deutschland kommt, dann war die Reaktion super häufig, erstaunlicherweise immer so, what? Oh my God, I'm German too.
Was?
Super viele waren auch auf einmal deutsch. Und wenn man dann halt nachgefragt hat, so, crazy, von wo, dann,
no, das
what do you mean? Germany. Ja, also das war immer entweder sind die Leute komplett verfassungsfeindlich freigedreht vor allem oder sie waren auf einmal auch Deutsche.
Ja.
Das waren,
aber ist ja in den USA, glaube ich, sowieso ein relativ großes Problem.
Jo.
Vielleicht mal weg von dem Campus, Uni-Partys und so. Ihr habt ja auch am Anfang erwähnt, ihr habt ja auch Besuch bekommen. So.
Richtig.
Wie war das so? Was habt ihr sonst so noch erlebt, vielleicht außerhalb des Campuses? Was habt ihr so mitgenommen aus den USA? Ihr wurdet besucht. Das war ja dann vielleicht heimwehmäßig ja auch immer noch mal ein bisschen besser damit umzugehen. Was gibt's da so noch zu berichten?
Genau, also so 2 Monate, nachdem wir da angekommen sind, glaube ich, ungefähr, waren wir in Washington D.C. Eigentlich, weil wir da für unsere Masterarbeiten jeweils ein bisschen recherchieren wollten in der Library of Congress. Das ist mal so richtig doll nach hinten losgegangen, weil ich weiß nicht, inwiefern das groß in Deutschland hier verfolgt wurde, aber da gab es so einen kleinen Government-Shutdown in der Zeit.
Ja.
Mhm. Und der hat quasi wirklich so ein paar Tage, nachdem wir das gebucht haben, non-refundable flights und alles, hat das angefangen und alle meinten so, ja, also wenn das jetzt nicht gerade der historisch längste Shutdown wird, dann ist das, bis ihr da seid, ist das wieder durch. ja, war der historisch längste Shutdown, war immer noch alles voll am Laufen.
Ei, ei, ei.
Und das hieß halt, dass zum Beispiel die Library of Congress geschlossen ist, aber auch mehr oder weniger jedes Museum. Wir hatten eine Tour durchs Kapitol gebucht, auch das hat nicht stattgefunden, war ja keiner da.
Ja.
Das heißt, es war basically, es war einfach leer in der Hauptstadt. Also es waren natürlich immer noch Leute da, aber es war nicht ansatzweise so voll, wie man sich eine Hauptstadt sonst vorstellt. Also es waren quasi wir, die paar Leute, die da tatsächlich wohnen und die National Guard, die da rumgestraxt sind und weiß ich nicht, vor
was beschützt haben. Habt ihr euch besten Zeitpunkt ausgesucht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was wir so gemacht haben. Und dann waren wir gegen Ende, haben wir nochmal einen längeren Trip gemacht. Da sind wir, wo wir dann auch besucht wurden, haben wir uns in Seattle getroffen mit dem Kumpel von Jonas und haben uns dann da ein Spiel von den Seahawks angeschaut.
Waren das die, die auch jetzt beim Super Bowl waren?
Richtig.
Ja, ich habe da ja keine Ahnung von.
Genau, die
jetzt Super Bowl Champions geworden sind. Ich habe nur Bad Bunny verfolgt. Achso, ja. Ich habe keine Ahnung. Jonas zeigt auf seinen Pullover, er hat einen Pulli davon an. Genau. Ich habe doch keine Ahnung. Zeig mir Bad Bunny, dann weiß ich, dass das der ist. So. Ja, am besten mit der Calvin Klein Werbung. Aber ich habe doch keine Ahnung von Football oder Football-Teams. Bin ich raus.
Ich habe natürlich total Ahnung von Football-Teams. Ja. Also zumindest jetzt. Nee, genau, da haben wir uns ein Seahawks-Spiel angeschaut. Dann haben wir uns natürlich Seattle auch noch mit angeguckt, da mal auf die Sky Needle drauf und
mal
so.
Mal kurz noch zum Spiel, wie ist das vergleichbar? Ich habe das Gefühl, das ist so das, was da Football ist, ist hier Fußball.
Das ist halt wirklich eine Entertainment-Show durch und durch, ne? Also in der Halftime war da irgendwie ein Puppy Race, da haben dann irgendwelche
Puppy
Hunde,
Race?
Ja, also so Hunde.
Das dürfen die, ist viel zu laut für die Tiere.
Ja, das ist denen da, glaube ich, relativ egal.
Oh nein.
Ja. Das war so, was mir ehrlich gesagt neben den tollen sportlichen Aspekten natürlich komplett im Kopf geblieben ist, es gab da auch so Fanbecher zu kaufen, wo du halt Bier drin haben konntest. Und man kennt das ja so, weiß ich nicht, aus dem Ostseestadion oder so, ne? Die kriegst halt immer diese Becher. Ja. Und dann hieß es so, nee, die musst du extra zahlen, musst du extra genau dieses Bier kaufen. Und meine ich so, ja, dann gib mir mal bitte genau dieses Bier, ich will so einen Becher haben. Ist ja mega cool. Hab ich für mich und für den Kumpel von Jonas hab ich Bier geholt. Ich sag mal so, für zwei Bier in so einem fancy Becher $55.
Was? Aber es erinnert mich, ich war letztes Jahr auf einem Konzert von, ja, cancelt mich nicht, war bei Chris Brown. So, wir gucken jetzt nur auf die Musik, ich wurde auch eingeladen. Und dann habe ich nur zwei Fanta geholt für €20.
Boah, ja. Alter. Ja. Nee, und also grundsätzlich war da alles wirklich sauteuer, gerade in den Stadien.
Vielleicht so zur Fankultur, also es ist halt was ganz anderes, als in Deutschland sich ein Fußballspiel anzugucken. Also die Leute sind ja zwar auch laut, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so Choreos oder irgendwie Pyrotechnik oder so. Das ist alles schon eher so ein bisschen gemäßigter.
Die Leute wird nicht ausgerastet, wenn die schlecht spielen? Wird da nicht alles aufs Feld geworfen?
Nein, gar nicht.
Und sich umgedreht und buht?
Gar nicht. Also die sind sehr, sehr, sehr supportive. Was sehr komisch allerdings ist, also wir haben uns das Seahawks-Spiel angeguckt. Das Seahawks-Spiel war sehr eindeutig. Wir haben gegen ein sehr schwaches Team gespielt. Die hatten halt auch keinen Quarterback.
Da wird aber schon gelacht.
Ja, das ist das Lieblingsteam von meinem anderen besten Kumpel, deswegen muss ich ein bisschen schießen.
Ach so, okay.
Das Ding ist, die haben 26-0 gewonnen.
Gegen welches schlechte Team haben die denn
gespielt?
Die
Minnesota Vikings hießen die.
Ach ja, ich habe gehört, die sind sehr schlecht.
Ja, genau.
Ja.
Und auf jeden Fall sind die Fans Mitte des dritten Viertels, also noch anderthalb Viertel zu spielen, sind die Leute schon nach Hause gegangen. Weil das Spiel scheinbar nicht mehr interessant genug für die war.
Naja, aber bei Hansa würden sie sich umdrehen und alles aufs Feld werfen und rumschmollen und sich kloppen. Die gehen halt wenigstens nach Hause.
Das machen die Leute nicht, aber ich denke mir so, die Leute zahlen sehr, sehr viel Geld für diese Tickets. Also die Ticketpreise waren wirklich sehr, sehr sportlich. Also wir hatten Tickets, die saßen sehr, sehr weit oben im Feld und das waren schon $150 pro Person. Und dann denke ich mir so, die Leute zahlen wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld und gehen einfach früher nach Hause, weil das Spiel vielleicht für sie nicht mehr spannend ist oder warum auch immer. Also die haben auch eine ganz andere Stadionatmosphäre. Also wenn du dich bei uns halt in Stadion stellst, da hast du um dich herum Leute, die haben auch alle Bock, die trinken vielleicht, die sind alle laut, die feuern ihre Mannschaft an. Da hast du halt auch so Leute zwischendrin, die einfach da sitzen, still, nichts trinken und das Ding einfach sich angucken. Und dann sind wir halt nach Seattle nochmal nach Detroit geflogen, weil der Kumpel, der dann da war, ist Detroit Lions-Fan, also auch.
Auch eine Mannschaft.
Auch eine Mannschaft.
Auch Football, okay.
Auch Football. Und die haben in dem Zeitraum gegen die Dallas Cowboys gespielt. Das ist das wertvollste Sportteam der Welt.
Ach ja.
Ja.
Und wer spielt denn da? Wer kennt man den? Travis Kelce? Wo spielt der?
Der spielt bei Kansas City. Die Chili da gibt es jetzt eine Netflix-Doku über die Chili da von den Cowboys. Ja. Auf jeden Fall, das war halt ein Spiel, was halt nicht parallel zu anderen Spielen ablief. Und dadurch war das Spiel halt ein Primetime-Spiel. Es war wirklich 20:15 Uhr, so wie bei uns, auf Donnerstagabend. da waren die Ticketpreise $250 pro Person. Und wir standen, wir hatten Stehtickets. Und
entspannt.
Die Sitzpreise haben angefangen bei $550.
Ja, toll.
Also die Preise, was so Football und sowas angeht und wenn man sich das auch wirklich, ich bin ja sehr Football interessiert gewesen, muss ich sagen, war ich ein bisschen schockiert.
Aber ich glaube, die Amis sind auch bereit, das zu bezahlen.
Sind sie.
So, also für die ist das irgendwie ganz normal, das zu bezahlen, wenn man irgendwie auch immer hört, was so eine Miete da kostet und so.
Ja.
Das sind, glaube ich, ganz andere Dimensionen.
Und vor allem, was noch lustiger ist, ist dann vor allen Dingen, das Spiel war wirklich eng. Also so bis ins vierte Viertel hin war es, ich glaube, 36-30 oder so. Es war ein Touchdown-Unterschied. Da sind Leute aufgestanden und gegangen.
Für 500 Tacken.
Für 500 Tacken?
Ja.
Ich, also, wir haben am Ende auch gesagt, okay, lass uns dann einfach dahin gehen, wo die jetzt aufstehen und setzen uns dahin.
Ja.
Weil ich denke mir auch so, warum würde ich jetzt nach Hause gehen?
Ja.
Und der eine Typ meinte einfach, ja, damit er sein Auto, also damit er nicht im Stau steht. Damit das Auto halt rechtzeitig vom Parkplatz runterkriegt.
Legitim, für 500 Tacken. Für 500 Tacken kriegt man hier schon für The Weeknd VIP-Tickets.
Ja, das.
Da würdest du,
glaube ich, nicht mal da The Weeknd-Tickets kriegen, weil ich habe Leute auch gesehen, die waren bei Cardi B, da haben die $450.
Für Cardi B?
Ja.
Willst du mich verarschen? Nein. Also ich habe The Weeknd Tickets hier bekommen für
Cardi Boy, nee, wie heißt der?
Playboy Cardi.
Playboy Cardi.
Ja, der kommt übrigens auch mit nach Deutschland.
Ja, aber der für Playboy Cardi.
500?
450.
Für Playboy Cardi ist nicht wert.
Habe ich auch gesagt.
Ist nicht wert.
Und auf jeden Fall war das sehr, also was die auch für Events ausgeben, sehr surreal. Also die haben wirklich, die denken sich dann einfach, ja, da fahren wir halt einmal kurz hin, 5 Stunden mit dem Auto, gerade so nach Denver, also von Kearney aus nach Denver oder nach Kansas City. Sind halt 5 Stunden mit dem Auto, die sind dann einfach losgefahren. Du fährst auch nur durch wirklich, also die Landschaft sieht so langweilig aus und die Straße ist nur gerade. Es ist wirklich, wir haben diesen Trip mehrmals gemacht nach Denver, einfach um auch irgendwo hinzufliegen. Oder ich halt auch nach Kansas City. Die Straße ist gerade und du siehst nichts außer Felder. Es ist wirklich einfach langweilig.
Toll.
Und auch wirklich selber auch mit dem Auto lang gefahren. Wenn du selber mit dem Auto lang fährst, ist es wirklich auch, es gibt auch keine Leitplanken. Ist auch sehr spannend.
Oh.
Also wenn du von der Straße abkommst, dann bist du direkt im Feld oder im Baum. Und ganz, ganz lustig sind so diese Polizei, die da halt auch so patrouilliert, die State Trooper, die ziehen einfach random Leute raus. Das war auch sehr, sehr lustig mit
anzusehen. Aber das hört man ja auch hier immer wieder, dass das da drüben passiert.
Ja, also die sind auch sehr, was das angeht, haben die eine aggressive Verkehrsführung auch. Und Leute kriegen da sehr, sehr einfach ihren Führerschein. Also ein Führerschein ist da sehr, sehr billig.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Und das merkst du
auch. Und den kannst du dir aber, wenn du den da machst, hier anrechnen lassen. Nee. Doch, das hat mir mal einer erzählt, als ich noch in der Schule war. Die hat damals ein Auslandsjahr gemacht und hat dann halt hier 11. Klasse oder 12. Klasse immer wiederholt und die hatte ihren Führerschein.
Ja, also ich habe tatsächlich angelogen? Nämlich, ich habe auch keinen Führerschein. Und das war auch so eine Überlegung, ob ich den quasi einfach versuche da zu machen und mir dann hier drüben anrechnen lasse, so mäßig.
Funktioniert nicht.
Aber erstens, da musst du mindestens 8 Monate am Stück da sein dafür.
Ah,
also
okay.
Das alleine wäre schon nicht hingehauen. Und dann, du sparst dir quasi die Fahrstunden hier. Also du musst hier trotzdem die Prüfung nochmal ablegen, die theoretische und die praktische, meine ich. Also,
okay.
Das ist auch nur ein bisschen Halbwissen, aber du kannst nicht einfach da deinen Führerschein machen und dann hier sagen, jo, passt.
Das ist vielleicht auch besser so, ja, wenn die da drüben fahren, wie sie
auf
wollen.
Auf jeden Fall. Also wir saßen ja auch ein paar Mal bei anderen Leuten im Auto. Oh mein Gott, ich war dem Tod noch nie so nah wie in diesem Moment. Wenn da irgendwie, weiß ich nicht, die 1,50 große Ellie, die gerade 18 geworden ist, in ihrem Range Rover, wo sie gerade so über das Steering Wheel, über das Lenkrad rüber gucken kann, da auf einmal richtig auf die Tube drückt, da denkst du wirklich so, Ave Maria, das war's jetzt hier.
Heftig. Okay, ich glaube, wir könnten da noch ewig drüber reden, aber kommen wir mal so ein bisschen zum Schluss. Nämlich so, wie war es eure Rückkehr auch? Wie war es, als ihr dann wieder nach Hause gekommen seid? War das so eine Erleichterung? War das so Wehmut? Habt ihr die Leute da so sehr ins Herz geschlossen, dass ihr dann die auf einmal so vermisst habt, wie ihr die Leute in Deutschland vermisst habt, als ihr los seid und ihr seid wieder in Deutschland gelandet, habt eure Familie, Freunde gesehen? Wie war das so für euch?
Also, da wir beide gegen Ende krank waren und auch, also ich sag mal, nicht so richtig gesund geworden sind, war das dann vor allem Erleichterung, wieder in Deutschland zu sein, so, weil man hier halt irgendwie, ja, ich sag mal, alles ein bisschen besser kennt und gerade wenn man krank ist, möchte man irgendwie einfach zu Hause sein, so.
Ja, in seinen eigenen 4 Wänden, wo man sich wohlfühlt und einfach nur Decke über den Kopf.
Genau, also das war für mich zumindest vor allem Erleichterung, einfach wieder zu Hause zu sein, Strukturen wieder zu haben, die man so kennt, ne, dass man halt weiß, was man machen muss, wenn irgendwas ist und so. Aber gab schon auch einige Leute, die ich echt, also vermisse. Ich bin auch immer noch in Kontakt mit einigen. Also, dass man sich halt mal irgendwie, weiß ich nicht, hin und her snappt oder mal was schreibt oder so. Aber
so FaceTime-mäßig mal telefonieren oder so mit einigen?
Ja, Jonas manchmal. Ich bin im Allgemeinen nicht so der Telefonierer, deswegen eher weniger. Aber da waren schon immer viele so, die gesagt haben, boah, ich wollte sowieso mal nach Europa und wenn ich dann in Europa bin, dann sehen wir uns einfach mal, wo ich
meinte, dachte, die kommen wirklich oder war das für die so Fake-Freundlichkeit?
Auch 50-50, also ich glaube denen schon komplett, dass es war, also bei den Amis ist wirklich, ist total lustig gewesen, waren immer alle so, oh mein Gott, ich war im Sommer in Europa, also das war so ein bisschen wie, wenn man früher in der Schule erzählt hat, so boah, keine Ahnung, die war in den Sommerferien in den USA, oh mein Gott, so, das war schon genau der gleiche Vibe, deswegen ich glaube denen schon, dass sie gerne mal nach Europa kommen wollen. Ich glaube nicht, dass das erste Ziel immer unbedingt Deutschland wäre.
Hä, für alles. Nicht? Rostock? Natürlich. Also ich würde auch, ich würde auch nach Rostock wollen. Auf jeden Fall
komplett. Aber nee, ich glaube, da ist dann immer viel, natürlich Italien, Spanien und so. Das sind dann
kann
immer
ich gar nicht verstehen. Nee, vielleicht Grüße an unsere Chefin Mandy, die gerade in Malaga ist. Genau. Kann ich gar nicht verstehen. Ich wäre in Rostock geblieben.
Ja, fair. Nee, und und vor allem also Family wiederzusehen. Also wir hatten quasi, als wir wieder zurückgekommen sind, haben wir nicht ganz so groß eine Party geschmissen, wie als wir gegangen sind. Vor allem, weil man es halt nicht mehr draußen machen konnte, weil war ja Dezember. Aber wir haben im kleinen Rahmen mit unseren Families und mit, weiß nicht, ein paar Freunden, haben wir uns kurz vor Weihnachten noch alle getroffen und so. Und das war schon wirklich sehr schön, also wieder zurück zu sein. Und das, ja.
Ja, also ich würde auch sagen, Familie und so wiederzusehen war schon sehr, sehr schön. Also sie haben sich natürlich auch alle super gefreut, gerade so vor Weihnachten. Dann auch wieder da zu sein. Diese ganze Vorweihnachtsstimmung haben wir natürlich leider so ein bisschen vermisst, haben auch so ein bisschen in den USA das mitbekommen, wie das da so abläuft. Ist aber auch sehr schön gewesen und dann halt hier auch die Freunde alle wieder zu sehen, nochmal vor Weihnachten, dann zwischen Weihnachten, Neujahr, sich mit denen auch wieder einzutreffen, so ein bisschen abzudaten, was so passiert ist. Und mit den Leuten da vor Ort, also ich habe ein paar Leute wirklich auch ins Herz geschlossen, das waren so 5, 6 aus der Fraternity, von denen ich vorhin schon erzählt hatte, denen ich auch wirklich auch noch Kontakt habe, auch noch telefoniere teilweise. Der eine will auf jeden Fall als auch im Sommer mich mal besuchen kommen und die wollen auch generell von der Fraternity aus mal so ein Deutschlandurlaub machen. Klingt natürlich schon lustig, aber ich glaube nicht, dass
weil das die deutsche Bierkultur kennenlernen.
Genau, ich habe zu denen gesagt, ihr müsst auf jeden Fall mal deutsche Clubs kennenlernen, weil die dürfen natürlich alle bei sich noch nicht in Clubs gehen und dann habe ich gesagt, ja, hier das LT ist natürlich ein super Club.
Oh Gott, du bist so böse.
Ich weiß.
Du bist so böse, wirklich.
Ich weiß. Es gibt natürlich bei uns, ich habe jetzt nicht natürlich in solche Clubs in Deutschland, in Rostock gedacht, aber so in Berlin oder so gibt es natürlich auch gute Nachtclub-Möglichkeiten, wo man mal hingehen könnte. Ich habe auch gesagt, das deutsche Bier ist natürlich auch viel besser als euer Bud Light, was ich da die ganze Zeit trinken musste. Ja, also es ist schon, mit einigen hat man schon wirklich gute Kontakte jetzt auch gehalten und mit einigen dann halt auch wieder nicht. Die habe ich dann halt wirklich einmal gesehen und dann auch nicht mehr so mäßig. Das ist ganz, 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 ganz ein fließender Übergang gewesen. Ich muss aber auch sagen, bei einigen Leuten war ich sehr froh, dass ich sie auch nicht mehr gesehen habe, weil die hatten dann auch teilweise so Ansichten, die halt nicht so vereinbar waren mit dem, was ich so für Ansichten hatte. Zum Beispiel auch mit dem Deutschen, der auch da war, hatte ich dann auch am Ende so ein paar, Ungereimtheiten über so Politiksachen allgemein, weil er so sehr komische Statements über deutsche Politik abgesetzt hat. Und dann hat man dann irgendwann auch so gemerkt, okay, ich freue mich auch wieder mit Leuten zu reden, ohne dass ich halt...
Die keinen Knacks haben.
Genau. Und auch mit Leuten zu reden, die ich halt auch schon ein bisschen länger kenne und die halt auch ein bisschen besser einschätzen können, wie ich drauf bin und was so meine Ansichten sind und dann halt nicht so das so übertreten können. Und auch irgendwie allgemein so dieses Deutsche, also dadurch, dass ich auch sehr, sehr krank war, ich war so 3 Wochen lang wirklich, wirklich, wirklich krank für meine Verhältnisse. Ich bin sonst nicht so krankheitsanfällig, aber ich hatte so 38, 39 Fieber auch, einmal kurz auch 40. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt geht's mir hier mit mir zugrunde. Ich hatte auch gar keinen Bock auf so amerikanisches Gesundheitssystem. Und als ich dann wieder zu Hause war, erstmal direkt einmal zum Hausarzt, einmal alle möglichen deutschen Medikamente genommen und dann ging's auch wieder. Aber auch wirklich, was die Amis so für Medikamente und also wir haben da teilweise auch Sachen gesehen oder auch Sachen vorgeschlagen bekommen von Freunden, wo ich mir auch zwischendurch dachte, was soll ich mir denn jetzt hier eine 1500er Ibu einschmeißen? Dann wache ich einfach nicht mehr auf oder was? Also die haben auch so Arzneimittel, die so ganz, ganz bei uns unter strengen Regularien sind, haben die da frei verkäuflich. Das ist auch ganz, ganz...
Ich dürfte nicht, ich habe mir das einfach hintergeschmissen.
Ja, nee, ich habe das noch sehr hinterfragt.
Ich hab das gar nicht hinterfragt. Ja, gut, okay.
Und dann, nee, also ich habe mich schon sehr gefreut, als wir wieder zu Hause waren. Ja.
Wenn ihr so die Zeit zurückdrehen könntet, würdet ihr es wieder machen? Was wäre so eure Meinung?
Also, wenn es darum geht, die Zeit quasi zurückzudrehen, dann würde ich mich wieder dafür entscheiden. Aber ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Also, das eine Mal hat mir wirklich gereicht.
Okay.
Da gibt es andere Ecken auf der Welt, die ich da vorher sehen wollen würde, bevor ich nochmal den mittleren Westen der USA mache.
Und ich würde sagen, also wir hatten ja von Anfang an die Hoffnung, dass es eigentlich vielleicht ein anderer Präsident da ist, oder Präsidentin, wenn wir da sind. Das hat sich leider nicht bestätigt. Ich würde es, glaube ich, warten, bis es eine Legislatur von dem Herrn Trump abgelaufen ist und dann wieder da hin. Ich habe auf jeden Fall auch...
Vorausgesetzt, es kommt wer Vernünftiges.
Wer kompetent ist und es gibt keinen Systemumbruch. Naja, hoffen wir es mal nicht. Ich habe auf jeden Fall auch mit sehr vielen Leuten gesagt, dass ich sie gerne besuche, wenn sie graduaten. Das wäre halt 2029 oder 2030. Ich würde auf jeden Fall dafür dann noch hinfliegen oder mir das mal nochmal angucken. Gerne mal sehen, wie sich das die Leute auch weiterentwickelt haben und so. Aber ich hoffe einfach mal, dass bis dahin eine vernünftige Person im Waisenhaus sitzt, die halt auch ein bisschen rational handelt.
Ja, vielleicht also nur nochmal kurz, weil ich glaube, das haben wir vorhin nicht erzählt. Als wir uns dafür entschieden haben, in die USA zu gehen, das war vor den Wahlen. Ja. Also da dachten wir wirklich noch, vielleicht sehen wir die erste Präsidentin in den USA. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ja.
Aber vielleicht einmal jetzt so zum Abschluss, wenn ihr euren Aufenthalt, ihr dürft ihn nur mit einem Satz beschreiben, jeder von euch. Was würdet ihr sagen? Da wird überlegt.
Ich glaube einfach, fuchsteufelswild. Also, ja.
Ich würde sagen, abenteuerreich, schön und chaotisch. So.
Nee, einen Satz habe ich ja gesagt.
Ja, das ist als eine Aufzählung, würde ich sagen.
Ja.
Aber so einen konkreten Satz. Es war eine wunderschöne und auch eine chaotische Erfahrung. So.
Okay.
Ja, ja.
Gut. Dann danke ich euch erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war jetzt doch eine relativ ausführliche Folge für unsere Götterfunken-Verhältnisse. Wir grüßen am Ende immer jemanden. Da könnt ihr schon mal überlegen, wen ihr grüßt. Ich grüße Nele, weil ich höre natürlich die Folgen, in denen ich nicht dabei bin, liebe Nele. Ich habe das mitgekriegt, dass du mich jetzt testest. Ich teste dich zurück. So, liebe Grüße an Nele.
Ich würde einmal natürlich Mandy grüßen, auch wenn ich weiß, dass sie scheinbar den Podcast nicht hört.
Nee, die in Malaga jetzt ist.
Die in Malaga ist. Und auf der anderen Seite würde ich natürlich einmal meinen besten Kumpel Lukas grüßen, der mit uns in den USA war.
Der Fan von dem schlechtesten Football-Team der Welt ist, wie wir gelernt haben.
Nee, der Lions-Fan aus Detroit.
Ach, ich sehe ja nicht mehr
durch. Ja, das ist alles.
Genau. Ja.
Ich glaube, ich würde einfach Ellie grüßen aus den USA, mit der ich mich da extrem gut verstanden habe. Die wird es hier wahrscheinlich eher nicht hören, mangels Deutschkenntnisse.
Wahrscheinlich eher nur deswegen, ja.
Ja.
Okay, habt ihr noch, wollt ihr das Schlusswort haben? Könnt ihr auf unsere Shownotes auch verweisen? Ihr dürft gerne die Folge beenden.
Also ich würde das über dir überlassen, dass du die Folge beendest, aber vielen Dank, dass wir da sein durften und vielen Dank, dass wir das mit dir reden durften. Aber guckt gerne in die Shownotes und guckt euch gerne mehr Podcasts an von den Götterfunken.
Ja, keine Ahnung. Liked, abonniert, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Und kommt uns besuchen. Jetzt beende ich doch. Kommt uns besuchen, wenn wir wieder Veranstaltungen vor Ort haben. Informiert euch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, lasst euch überraschen, wer nächstes Mal Podcast macht. Das ist ja gerade immer ein Wechsel, ob Nele, Annika, wir Gäste haben oder ich dabei bin. Okay, dann bis dahin. Viel Spaß noch. Tschüss.